Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Robert Fleischer. Guten Tag.
Hallo, danke für die Einladung.
Bitte, wir sind Kollegen. Sie sind Journalist, ich bin auch Journalist. Und dass wir Sie heute eingeladen haben, dafür gibt es einen triftigen Grund. Sie haben sich mit den Bilderbergern beschäftigt. Da weiß ich, dass die Emotionen jetzt schon hochkochen, weil viele Menschen sprechen über die Bilderberger, ohne Konkretes zu wissen. Sie haben etwas ganz Einfaches getan. Sie sind ins Bundesarchiv nach Koblenz gegangen und haben sich Akten kommen lassen von Walter Scheel. Denn Walter Scheel hat ja mit den Bilderbergern sehr, sehr lange etwas zu tun. Können Sie es ganz kurz ausführen?
Ja, 2012 hat mich das Schweizer Magazin Mysteries gefragt, ob ich darüber eine Geschichte machen würde. Und ich bin hingefahren und habe, die hatten schon diese Einverständniserklärung von Walter Scheel eingeholt und brauchten also jemanden, der da hinfährt und das macht. Und das haben sie dann mir übertragen. Und ich bin da hingefahren, habe eine Woche dort gesessen, jeden Tag. Und das sind ja auch wirklich 30 dicke Aktenordner, die Bilderberg-Konferenz und die Rolle des ehemaligen Bundespräsidenten Walter Scheel in dieser Bilderberg-Sache da berichten. Und das war eine spannende Sache, weil man hat dort Briefe von Rockefeller in der Hand, von Helmut Kohl auf offiziellen Briefpapier des Bundeskanzlers und so. Also sehr interessante Sachen, ja.
Das heißt, Sie haben im Grunde etwas ganz Simples getan. Sie haben, das wird ja, ist ja häufig gar nicht mehr gelernt worden bei den klassischen Medien, Sie haben recherchiert. Sie sind ins Archiv gegangen, Sie haben sich die Akten kommen lassen und Sie haben das ja auch in einem Beitrag dann ausgeführt und den meisten war ja gar nicht klar, dass Scheel eine Ikone, er war ja auch Bundespräsident, er war ja auch Außenminister, dass der mit den Bilderbergern so viel zu tun hatte. Vielleicht vorab, was hat er bei den Bilderbergern getan und wie lange?
Also er war ja bis 1979 Bundespräsident und ist dann aus dem Amt ausgeschieden, hatte etwa auch zu der Zeit komischerweise einen großen Hit gelandet mit Hoch auf dem gelben Wagen. Das kam in der ZDF-Hitparade. Ja. Das war irgendwie auf Platz 1 überall. Und
der singende Bundespräsident.
Wahrscheinlich, ja, genau. Ja. Und hat sich dann wahrscheinlich gesagt, wo könnte denn jetzt der Wagen dann noch hinrollen für jemanden, wenn man schon das höchste Amt im Staat inne hatte. Und der Wagen, der konnte dann also nur noch eine Etage höher fahren. Und das war eben das Amt des Vorsitzenden der Bilderberg-Konferenz. Und so ist er also 1980 in das Amt des Bilderberg-Präsidenten eingeführt worden. Er hat da Lord Home of the Herzl abgelöst. Der war vorher Premierminister von Großbritannien. Die kannten sich also noch aus dem NATO-Ministerrat und so. Und das ganz ohne Zweifel auch mit dem Hintersinn, dass er seine Kontakte spielen lassen sollte, um neue Teilnehmer zur Bilderberg-Konferenz einzuladen und die Bilderberg-Konferenz weiterhin am Leben zu halten.
Da sehen wir auch schon, um was es geht. Man nimmt jemanden für den Vorsitz, der extrem gut verdrahtet ist. Das wäre aber jeder, der diese Ämter bereits bekleidet hätte, wie das eben Scheel hat. Und der soll dann dafür sorgen, dass diese Bilderberg-Konferenz, vor allem wenn wir mit neuen Denkern, die in der Zukunft und in der aktuellen Gegenwart eine Rolle spielen, dass die da weiter angefüttert werden, weil man Dinge erreichen möchte. Bevor wir auf die Bilderberger kommen, die es ja schon ein bisschen länger gibt, als es sie gibt und die ja auch schon quasi die Vorphase gab es ja schon im Zweiten Weltkrieg, dass man sich überlegt hatte, damals die Exilregierung in London, was machen wir denn, wenn der Krieg vorbei ist? Wie können wir denn vielleicht eher miteinander reden, bevor wir uns die Köpfe einschlagen? Also keine so schlechte Idee. Bevor wir darüber sprechen, Herr Fleischer, wie sind Sie in diese Branche Journalismus gekommen?
Über einen ganz anderen Zugang. Ich hatte schon immer so ein Faible für so seltsame Themen, die Fringe Science, ja. Ich habe, als ich 16 war, den Schweizer Schriftsteller Erich von Däniken kennengelernt und wir haben immer mal wieder uns unterhalten über alle möglichen Sachen. Der ist ja der Vertreter der These, dass Außerirdische in grauer Vorzeit hier gelandet seien und die Menschheit in ihren Geschicken beeinflusst hätten. Und das fand ich damals zumindest mit 16 sehr beeindruckend. Habe ihn dann auch gefragt, warum man also davon also im Fernsehen auch nichts erfährt und so. Und er hat gesagt, die berichten da halt nicht drüber, das geht halt nicht. Und da habe ich gesagt, warum denn nicht? Was kann man denn da machen? Und da hat er gesagt, na, werd du doch Journalist, ja. Okay. Die Geschichte erzähle ich immer, wenn ich gefragt werde, warum ich Journalist geworden bin. Aber ich hatte natürlich auch immer ein Faible, einfach dafür, Sachen, die ich interessant finde, weiter zu erzählen. Und so habe ich also sehr früh angefangen mit irgendwelchen Praktika oder so. Habe dann mit 17, 18, glaube ich, die erste Sendung moderiert beim Stadtfernsehen und habe dann Hospitanzen und Praktika gemacht, so wie viele andere eben auch, ja, so bei Spiegel TV, ZDF und so.
Mhm. MDR später auch.
Beim MDR war ich dann fester, freier Mitarbeiter, ja.
Mhm. Sie sind heute nicht mehr bei den etablierten Medien, warum nicht?
Naja, also es muss natürlich auch sagen, Fernsehen war immer so mein Lieblingsmedium, aber Fernsehen ist auch ein sehr oberflächliches Medium, also man kann vor allem im tagesaktuellen Bereich halt über die Sachen, die man wirklich eigentlich selber wirklich wichtig findet, wenn man echtes Interesse an einem Thema hat, kann man das voll vergessen, das da anzubringen. Und ich hatte einfach auch
warum
die Nase
nicht? Voll. Ist das die Zeit, die man nicht hat zum Recherchieren oder die Sendelängen, die man bräuchte oder womit hat es zu tun?
Ja, mit allem. Also einerseits natürlich mit dem immer knapper werdenden Budget, aber ich muss sagen, ich bin ja auch schon ziemlich lange raus. Also ich bin jetzt schon seit über 10 Jahren aus dem MDR raus. Mhm. Und wenn ich mir anhöre von meinen Kollegen, die treffe ich heute auch immer noch, manchmal, was die mir so erzählen, dass es jetzt VJs gibt, die haben gar keinen Kameramann mehr, sondern die machen alles selber. Die sagen, guck mal hier rein und wie war das jetzt und ja, so. Ja, also ja. Das finde ich unglaublich, ja. Es erklärt aber auch den Qualitätsstandard, auf dem man, oder Nicht-Qualitätsstandard, auf dem man inzwischen da jetzt manchmal angekommen ist.
Man muss also so viel Energie in die Technik reinstecken, dass man zum Recherchieren des eigentlichen Themas gar keinen Kopf mehr hat.
Ja, es ist ja auch so, die Leute im tagesaktuellen Bereich, die kriegen früh um 9 bei der Redaktionskonferenz gesagt, worüber die dann 17 Uhr bei Brisant oder was da auch immer kommt, ein Stück machen sollen. Mhm. Und dann geht natürlich jetzt, dann haben die vielleicht 1, 2 O-Ton-Partner, die sie in der Zeit auftreiben, irgendwelche Bilder von einer Produktionsfirma, die sie einkaufen, die schnell irgendwie kommen.
Schnell muss
und den gehen. Rest kaufen den Rest der Zeit, also die ganzen Infos kommen sowieso vom Ticker, also selber recherchieren hat man überhaupt gar keine Zeit, da vor Ort zu fahren, in den meisten Fällen auch nicht. Na und die meiste Zeit, die man dann da verbringt, die verbringt man damit im Senderarchiv nach geeignetem Material zu suchen, um das irgendwie zu bebildern, was man da erzählen will. Mhm. Und ich hatte irgendwann einfach die Nase voll davon, über eine brennende Scheune in Texas zu berichten, bloß weil da Reuters geile Bilder rüberspielt, ja. Also ich meine, welchen Sinngehalt, welchen Informationsvorsprung haben wir in Deutschland denn jetzt von dieser brennenden Scheune in Texas, ja. Mhm.
Wie macht sich denn ein Journalist wie Sie, wie macht der sich denn eigentlich schlau? Also konsumiert er noch News oder sagt er, nee, ganz klassisch, so wie früher, wie Bücher? Also,
ich habe damals, als ich beim MDR gearbeitet habe, und dann auch immer Sendungskritik machen musste und die Sendung, für die ich gearbeitet habe, die ging ziemlich lang, es war so eine Nachmittagssendung, also die ging über 2,5 Stunden mit einer halben Stunde Unterbrechung.
Jeden Tag?
Jeden Tag, ja. Die hieß hier ab 4, die heißt jetzt inzwischen MDR ab 4 oder so. Wenn man da mit Sendungskritik dran war, dann musste man echt diese ganze Sendung angucken. Und das war einfach so sterbenslangweilig und so furchtbar. Und ich habe da einfach in der Zeit auch abgewöhnt, Fernsehen zu gucken. Und seitdem geht es mir also wesentlich besser. Ich habe weniger Ängste, ich habe weniger Sorgen. Ich bin überhaupt insgesamt ruhiger und konzentrierter, merke ich. Und ich habe auch das ganz starke Gefühl, dass ich auch einfach klarer bin in meiner Gedankenführung. Also man ist einfach weniger beeinflusst von, ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt beantwortet habe.
Wie machen Sie sich täglich schlau?
Ja, also ich habe so einen RSS News Reader, ja. Und da habe ich so ein paar wichtige Sachen abonniert. Ich lese aber auch sowohl Tagesschau als auch Spiegel, um mir anzugucken, was die so berichten. Ich gehe aber das ganze Programm durch. Ich muss auch sagen, dass ich viele ausländische Medien lese, also aus anderen Ländern, weil es dann auch interessant ist, was die nochmal so für einen Blick auf die Sachen haben. Mhm.
Würden Sie sagen, dass Journalist, Reporter, dass das ein spannender Beruf ist? Würden Sie den nochmal einschlagen in diese Richtung und sagen, nee, dann mache ich heute mal was anderes?
Also ich glaube, ich würde es doch mal machen, ja. Also ich glaube, ich würde es wahrscheinlich sogar nochmal genau so machen. Man muss auch erstmal Erfahrungen sammeln im Mainstream-Business, bevor man sich dann wagt, sein eigenes Medium zu gründen, weil man doch viele Erfahrungen braucht und also es ist halt einfach wirklich Learning by Doing und so. Und natürlich ist es auch ein hartes Business, wenn man jetzt wirklich als Freier arbeitet und immer nur für anderen zuarbeitet oder sowas. Vor allem als Investigativer ist es natürlich auch immer schwierig, wenn man wirklich eine größere Geschichte vorhat, dafür Geldgeber zu finden. Also wenn man jetzt wirklich eine Woche ins Archiv fährt oder sowas und man hat niemanden, der einem das bezahlt, dann wer macht es dann? Ja, also so. Das finde ich dann eben auch bedauerlich, dass Massenmedien, die diese Möglichkeiten hätten, sowas dann auch eigentlich eher nicht machen. Ja.
Herr Fleischer, was hat Sie gereizt, 2016 ein Bilderberger-Treffen dahingehend zu besuchen, dass Sie sich schon vorher in diesem Palais eingemietet haben, um dort dann quasi einen sehr lustigen Beitrag, der aber mit sehr mit sehr viel Spott unterschnitten war, um den dann zu produzieren. Der hatte sehr viel Inhalt, war sehr sachlich auch, aber zwischendurch wurden immer auch merkwürdige Fragen gestellt. Also wird Frau So-und-so sich lieber das Törtchen schnappen oder das Croissant?
Hat der NATO-General lieber die russische Zupftorte oder?
Die russische Zupft fand ich sehr originell. Was war der ausschlaggebende Punkt? Weil die Bilderberger Treffen gibt es ja schon länger. Da gehe ich jetzt 2016 mal hin.
Naja, also ich meine, ich fand einfach, dass diese Akten, die ich da gesehen habe aus dem persönlichen Archiv von Walter Scheel, immerhin geeignet gewesen wären, eine größere öffentliche Debatte darüber anzustoßen, wie sinnig oder unsinnig diese Konferenzen heutzutage überhaupt noch sind. Mhm. Und darüber können wir ja sicherlich noch reden. Ich bin in Leipzig beheimatet, das fand in der Nachbarstadt Dresden statt. Ja. Wann findet sowas schon mal in der Nachbarstadt in Dresden statt? Ich hatte da immer noch diesen großen Stapel von Dokumenten und außerdem hat mich gereizt, rauszufinden, wie die das vor Ort wirklich organisieren. Und sobald das bekannt geworden ist, dass im Taschenbergpalais, also das feinste Haus, an der Elbe, ja, dass dort die Bilderberg-Konferenz stattfinden würde, habe ich gesehen, dass ich dort ein Zimmer kriege und konnte also zwei Tage vor Konferenzbeginn zum Tag vor Konferenzbeginn noch ein Zimmer kriegen. Mhm. Das war auch gar nicht so teuer.
Ja. Was heißt das?
Ich glaube irgendwie so 120 Euro
das oder sowas.
Ja. Oder 150, ja. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Frühstück kam extra, aber das ist okay.
Gut, Sie haben sich dann eingemietet in dieses und haben dann quasi, das ist, wenn ich mich erinnere, lief ja auch im Netz, das ist der Bereich, in dem morgen, man muss ja dann räumen, die Tiefgarage, alles, man muss dann raus, das ist dann exklusiv gemietet. Hier wird das Treffen stattfinden und die Leute haben sich schon angesagt, die werden da wohnen, Saunabereich besucht, die Kantine besucht, draußen rumgelaufen und dann so ein bisschen gezeigt, das ist wenigstens der Ort, diese ganze Geheimniskrämerei so ein bisschen durch den Kakao gezogen. Ja, aber wie gesagt, mit dem Hintergrund der Akten von Walter Scheel.
Es war ja auch wirklich sehr interessant zu sehen, wie die diesen Konferenzort vorbereiten. Also erstmal unterscheidet sich das ja kaum jetzt von einer anderen größeren Konferenz. Wer schon mal bei einer größeren internationalen Konferenz war, der kennt das. Allerdings gab es dann doch interessante Details, also diese vielen Absperrgitter, die waren schon imposant. Mhm. Auch die Hausdetektive, die inkognito rumgelaufen sind, um rauszukriegen, wer von den Gästen jetzt ein Journalist ist oder so. Also ich glaube, die hatten mich schon nach 5 Minuten, wussten die schon, dass ich einer bin wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Weil die hatten mir dann einen auf den Hals gehetzt, der immer so in einem ziemlich auffälligen Abstand hinter mir hergelaufen ist mit so einer Kamerastift hier in der Hemdtasche. Wo also jeder
Art informeller Mitarbeiter.
Wo jeder Anfänger sofort sieht, das ist eine Kamera. Ja. Ja. Und ich hatte auch erst gedacht, das könnte ein Kollege sein, der versucht hier so investigativ irgendwie, was weiß ich, von Infokrieg oder keine Ahnung, jetzt hier und war schon drauf und dran, ihn anzusprechen und zu sagen, hey, das ist echt auffällig und so und bin aber froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil sich dann später rausstellte, dass es halt ein Mitarbeiter war von dieser Konferenz, der das wahrscheinlich extra gemacht hatte, um diese Reaktion von mir zu provozieren oder so.
Na, hätte auch sein können, dass es jemand ist von Konrad Elektronik, der neueste Gadgets testet.
Man ja, weiß es nicht. Wahrscheinlich die vorletzte Generation gehabt oder so. Ja. Und was ich auch sehr interessant fand, die haben da also wirklich Milchglasscheiben angebracht und Pappwände eingezogen, jegliche Sichtachsen, die irgendwie nach außen hätten gehen können, noch verglast und verstellt und so weiter, alles am letzten Tag. Also das war schon enorm, was die da für einen Aufwand getrieben haben.
Mhm. Damit niemand mit einem riesen Tee, der da irgendeinen Schuss machen kann.
Genau, von außen irgendwie durch die Rezeption, durch in den Innenhof, weil die hatten im Innenhof so ein riesengroßes Plastikzelt man hätte fast sagen, irgendwie so ein Kokon, weiß nicht, was die für Luft atmen oder so. Also es sah wirklich ziemlich außerirdisch aus. Es war nicht einfach nur ein Dach, sondern die Ausgänge, es ging richtig bis zu den Türen ran und so, ja. Also damit die Damen und Herren Wirtschaftseliten also keine Sekunde Dresdner Luft atmen mussten. Mhm.
Trotzdem hat man ja, wenn man dann vor Ort war, konnte man ja sehen, dass da Limousinen vorfahren und dass da auch Leute aussteigen. Also das war jetzt nicht so, dass man das alles abgedunkelt hätte, ne? Das gab es nicht, es gab keinen Tunnel ins Gebäude.
Nö, genau, es gab nur so einen halbrund abgesperrten Bereich direkt vor dem Hotel. Und das war ja aber dann schon zu der Zeit, als die Konferenz schon begonnen hatte und das alles abgesperrt war für die Normalsterblichen.
Mhm. Wer ist denn geladen worden und wer kam denn jetzt letztendlich nach Dresden?
Also ich habe jetzt die komplette Teilnehmerliste nicht mehr so im Kopf, aber von den Deutschen kamen Wolfgang Schäuble, Ursula von der Leyen, Thomas de Maizière, aber auch der CEO von Axel Springer, von ProSieben Sat.1 und von Gruner und Jahr, von Airbus, von AXA, also alle, Google, es ist übrigens auch ein ehemaliger CIA-Direktor gekommen. Also das Who ist Who der europäischen und amerikanischen politischen und wirtschaftlichen Elite.
Also man kann sagen, im Wesentlichen treffen sich da immer noch die Spitzen aus Politik, Wirtschaft und Hochfinanz, ich meine Europa mit den aus Übersee, also da wird dieses transatlantische Bündnis gefestigt. Das kann
Genau.
man so sagen.
Genau. Und das war ja auch, wenn man jetzt den Akten von Walter Scheel Glauben schenkt, auch von Anfang an das Ziel. Die ersten Akten, die ich im Auswärtigen, ich war dann später also noch im Auswärtigen Amt, im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes. Und da gibt es übrigens sehr zur Überraschung der Archivarin da, die hat gesagt, sie hat sich gewundert, dass es überhaupt Bilderberg-Akten dort gibt. Gibt es also die ersten Akten von 1955 und da steht also drin, dass da ist das noch unter dem Schlagwort deutsch- oder europäisch-amerikanische Konferenzen Garmisch-Partenkirchen verschlagwortet. Und dann erst später kam dann dieser Begriff Bilderberg hinzu, weil wohl die erste Bilderberg-Konferenz 52 oder 53
54 ging es los. Ja.
In Holland
Ja, Hotel
stattgefunden
de
hat.
Bilderberg. Ja.
Genau.
Ja.
Und interessanterweise war das, also geht aus diesen Akten von Walter Scheel hervor, nein, aus dem Auswärtigen Amt, dass das Ziel von vornherein darin bestand, eine Europäische Union zu gründen und eine gemeinsame Währung zu finden. Also das war das, was Prinz Bernhard der Niederlande von Anfang an vorhatte, wobei er aber auch nur ein, sag ich mal, das Aushängeschild war, um Teilnehmer zur Konferenz zu überreden. Die eigentlichen Leute dahinter waren Großindustrielle.
Da sind wir schon im Jahr 54, als dieses erste Treffen in dem niederländischen Hotel, Hotel du Bilderberg, stattfand, das danach dann eben die Bilderberger Konferenz benannt wurde. Ich weiß gar nicht, wer diesen Namen dann verpasst hat, die Öffentlichkeit oder die Leute selber. Unerheblich, wir alle wissen, wenn man von der Bilderberger Konferenz spricht, auch wenn es gar nicht jetzt im Hotel Bilderberg stattfindet, sondern im Taschenpalais in Dresden, dass da gewisse Menschen sich treffen. Aber wie ich es am Anfang schon gesagt habe, die Grundidee, dass man sich noch vor Ende des Zweiten Weltkrieges zwischen 42 und 44, dass sich Exilregierungen in London getroffen haben, um darüber zu beraten, was denn nach dem fürchterlichen Krieg sein solle, das ist ja keine schlechte Idee, dass sich dort Menschen treffen. Das muss man ja so mal erstmal sagen.
Eigentlich nicht.
Und die Idee war ja auch, dass sich aus wichtigen europäischen Staaten jeweils zwei Mitglieder treffen, die dann eben sagen, okay, also alles liegt in Schutt und Asche, jetzt bauen wir das Ganze wieder auf und sorgen vielleicht im Anschluss daran für ein Klima, dass wir uns nie wieder so missverstehen, sage ich jetzt mal, weil Krieg ist ja eine Form von Missverständnis. Man hat zu wenig vorher geredet und nachher muss man umso mehr reden. Also diese Idee an sich ist keine schlechte Idee. Auch die europäische Gemeinschaft statt nationale Gegner, würde ich jetzt mal, ist keine schlechte Idee, dass man miteinander redet.
Eigentlich ja.
Was ist denn aus dieser Bilderberger Konferenz 54 und wenn wir es heute an, was ist denn daraus geworden, wo Sie sagen, das hat sich in eine merkwürdige Richtung entwickelt? Also ich unterstelle jetzt erstmal, dass da sich Menschen getroffen haben, bevor die Industriellen da waren und gesagt haben, hör zu, also wenn der Krieg zu Ende ist, wollen wir anders miteinander umgehen. Was hat sich da entwickelt?
Also der Charakter der Bilderberg-Konferenzen hat sich ohne Zweifel im Laufe der Jahrzehnte verändert. Als das Ganze angefangen hat, und ich beziehe jetzt mein Wissen aus den Akten von Walter Scheel, da war das wirklich ein Old Boys Network im wahrsten Sinne des Wortes. Also da gab es eben solche Koryphäen wie Rockefeller da und in Europa eben andere, die Zügel in der Hand hielten, in ganz vielen Bereichen, wirtschaftlich, industriell, politisch vielleicht auch, ja. Großbanken, Bankiers und so weiter. Und dieses relativ überschaubare Hierarchiegeflecht hat sich aber bis Anfang der 1980er Jahre relativ dezentralisiert und entflechtet. Jedenfalls schreibt das Christoph Bertram, ein ehemaliger und langjähriger Zeitmitarbeiter und auch großes Tier bei den Bilderbergern, in einem viel beachteten Text damals, der hieß The Second Age of Bilderberg, das zweite Zeitalter von
Ja,
Bilderberg.
ja.
Er hat in diesem Text also auf die Notwendigkeit aufmerksam gemacht, dass man beginnt, neue Leute für Bilderberg zu begeistern, und zwar insbesondere die wichtigen Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik und Industrie, Journalisten, Wissenschaftler und so weiter,
Also im
die
jeweiligen Segment Opinion
Multiplikatoren,
Leader quasi, ne?
genau,
Ja.
Meinungsführer in ihren jeweiligen Bereichen, um sie davon zu überzeugen, dass Bilderberg relevant ist, Und das ist natürlich auch nur logisch, wenn man weiß, worin das Ziel von Bilderberg besteht, aber das später oder.
Also ich muss sagen, was ich interessant finde, 1972 hat man bei Bilderberg sich nochmal vorab getroffen, also muss in 71 gewesen sein dazu. Es gibt eine Gruppe, die wir hier noch gar nicht stattfinden lassen, die aber auf diesem Planet vorkommt, das sind Frauen. Wir laden ab 72 jetzt auch mal Frauen aus. Frauen sind auch relevant. Das fand ich sehr lustig.
Da sieht man mal, wie schlimm das in Old
wie Boys Club stimmt
gekommen
schon.
Ist. Ja, genau.
Jetzt sind Frauen da. Eine der Frauen, die noch nicht da war, steht jetzt vor Gericht, ne?
Genau. Lagarde. Christine Lagarde, ja. 2016 die Sitznachbarin von Thomas de Maizière, während er oder nachdem er seine Dinner-Speech gehalten hat. Ja.
Okay, alles, was wir in diesem Gespräch erörtern werden, ist immer, ja, baut auf den Akten von Walter Scheel und spielt in die Gegenwart, weil auf der aktuellen Bundespressekonferenz wurde die Bundespressekonferenz ja auch von verschiedenen Journalisten gefragt, welche Politiker denn zu den Bilderbergern gehen. Das war ja dann bekannt, aber was sie dort machen und was sie dort sagen und vor allem in welcher Eigenschaft sie dorthin gehen würden. Und da wurde ja um den heißen Brei herumgeredet, also wirklich rumgeeiert. Also ich erinnere mich daran, zum Beispiel als die Frage gestellt, als was Herr Schäuble dorthin geht, ne? Also als Minister oder ja, gar nichts, weder noch. Also er nimmt nur teil, wir wissen nicht, was er sagt. Das sind solche Geschichten. Wie gesagt, das ist das, was so lustig ist, wenn man sich heute so eine Bundespressekonferenz anschaut und sieht, wie eben dort konkret zu den Bilderbergen gefragt wird. Und da tut die Bundespressekonferenz so, als hätten sie gar keine Ahnung. Wenn man aber ins Archiv geht und sagt, aber Walter Scheel hat da solche Akten hinterlassen, warum soll das heute anders sein wie damals, dass dieser Wahnsinn, wir wissen von nichts, dass das gar nicht aufrechtzuerhalten ist. Also deswegen sitzen wir auch heute hier, weil es ein bisschen albern, muss man dazu sagen.
Die haben sich auch in ihrer Art und Weise, wie sie die Teilnehmer oder die Teilnahme ihrer der Bundesminister und Bundeskanzler und so weiter rechtfertigen, auch über die Jahre gewandelt. Also in den 80er Jahren war es noch durchaus üblich, den Journalisten blank ins Gesicht zu lügen.
Ja.
Also da hat Genscher zum Beispiel den Leuten gesagt, das ist halt eine private Veranstaltung und über die Sachen, die in der Presse stehen, hinaus hat die Bundesregierung keinerlei Erkenntnisse über diese Konferenzen. Dabei hat aber Genscher selber Teilnehmer der Konferenz benannt und vorgeschlagen, mit Walter Scheel aufs Engste zusammengearbeitet, Leute zu finden. Genscher hat auch mal, als es einmal ein Problem gab, in der Türkei hatte sich gerade das Militär an die Macht geputscht und ein türkischer Teilnehmer sollte bei einer norwegischen Konferenz teilnehmen und die Bilderberg-Konferenz-Organisatoren befürchteten große Demonstrationen vor der Tür, ja. Und sie wussten also nicht, wie sie da jetzt also damit umgehen sollten. Und um dieses Problem zu lösen, hat Walter Scheel dann einfach zum Hörer gegriffen und den Genscher angerufen und der hat dann mit der norwegischen Regierung geredet, dass die sich direkt mit den Türken in Verbindung setzen. Und da wurde dann der Herr Türkmann, so hieß der, glaube ich, von der offiziellen Teilnehmerliste gestrichen. Also ich meine, solche Episoden gibt es ja auch, die dann zeigen, wie die, zumindest zur Zeit, als Scheel Bilderberg-Präsident war, die Bundesregierung und Teile der Bundesregierung aufs Engste mit dieser Bilderberg-Organisation und Durchführung verquickt waren.
Sie waren ja auch im Auswärtigen Amt und Sie können richtig sagen, dass im Auswärtigen Amt maßgeblich auch Arbeit geleistet wurde, damit die richtigen Inhalte von den richtigen Personen so präsentiert werden, dass, sag ich mal, deutsche Sichtweisen in diesem Zirkel der Bilderberger so einfließen, dass es der Regierung und denen, die da präsentieren, etwas bringt. Es geht ja um Geschäftsinteressen letztendlich.
Genau, also der Planungsstab des Auswärtigen Amtes hat für die Bilderberg-Konferenzen die kompletten Redebeiträge analysiert, kommentiert, diese Kommentare aus amtlicher Sicht kommentiert, Scheel wieder zur Verfügung gestellt, Scheel Vorschläge unterbreitet, welche Gesprächspunkte oder welche Argumente man an der Stelle in der Diskussion nach dem Beitrag anbringen könnte.
Ja, worüber geredet werden sollte.
Worüber geredet werden sollte, bestimmt ja nicht das, also hat in dem Fall ja nicht der Planungsstab des Auswärtigen Amtes bestimmt, sondern die allgemeinen Themen, die kommen ja vom Advisory Committee.
Ja.
Also von diesem Beratungsgremium, von denen, also wo die substanziellen Geldgeber drin sitzen. Mhm. Die bestimmen, worüber auf der Bilderberg-Konferenz geredet wird.
Das variiert, muss man sagen.
Das ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Mhm. Und auch die Zusammensetzung des Advisory Committees war über die Jahre immer wieder anders. Und jetzt im Moment ist der Rockefeller der einzige verbliebene Mitglied mit 101 Jahren jetzt inzwischen, glaube ich.
Ja.
Also der hat wahrscheinlich nicht mehr allzu viel Sinnvolles dazu beizutragen. Ich denke, die haben da einiges in der Organisationsstruktur verändert inzwischen. Ja. Aber jedenfalls war das damals so. Die Themen wurden nicht bestimmt vom Planungsstab des Auswärtigen Amtes, aber das Auswärtige Amt hat über den Sprachendienst des Auswärtigen Amtes sämtliche Redebeiträge in mehrere Sprachen übersetzen lassen, in Deutsch und Englisch. Sie haben natürlich dafür die Kosten getragen, beziehungsweise der Steuerzahler. Sie haben diese Redebeiträge aus amtlicher Sicht kommentiert, analysiert. Sie haben Redepunkte dem Scheel vorgeschlagen. Das Büro von Scheel hat auch das Auswärtige Amt, den Planungsstab vom Auswärtigen Amt, gebeten, Vorschläge zu machen, was der Scheel in seiner Rede als Bilderberg-Präsident unterbringen sollte. Das war an einer Stelle besonders lustig, als eine Konferenz in Norwegen stattfinden sollte und dem Mitarbeiter von Scheel einfach nichts Deftiges eingefallen ist, so für die einleitende Rede, ja. Und der Mitarbeiter dann das Auswärtige Amt gefragt hat, können Sie, fällt Ihnen da nicht irgendwie was ein? Zu Norwegen weiß ich nichts, da fallen mir immer irgendwie nur Trolle und Lachse ein, Lachs springen, so. Und,
ja, Elfen.
Ja, Elfen, sowas, ja. Und daraus wurde dann irgendwie in der Version vom Auswärtigen Amt der Zauber der norwegischen Natur und das die Sprungwettkämpfe am Holmenkollen oder sowas, ja. Also ja. Die haben sich auch wirklich hin und her da die Bälle zugeschoben und so. Also die haben aufs Engste zusammengearbeitet.
Jetzt versuchen wir uns mal in die in die Situation zu versetzen. Man ist ein Industrieller, man weiß, dass die Bilderberg-Konferenz demnächst in einem eigenen Heimatland stattfindet. Und da möchte man natürlich das, was man gerne in der Zukunft verkauft sehen möchte, möchte man dort optimal präsentieren. Ich würde mich da auch präparieren, das ist völlig klar. Kann man das so ein bisschen vergleichen wie mit Filmfestspielen, wo es ja auch immer einen Themenschwerpunkt gibt und dann gibt es eben verschiedene Teile, wo verschiedene Filme, der ausländische Film, der Blockbuster präsentiert. Ist das, kann man das so sagen? Also wer entscheidet überhaupt, wo die Bilderberger stattfinden? Wird das ausgelost? Wie kann man auf Dresden?
Ja, das ist eine gute Frage. Das, darüber kann ich nichts sagen, denn die Akten, die ich gesehen habe, die sind jetzt auch schon 30 Jahre alt und damals, da steht in einer der Akten drin, dass es immer ein Verhältnis 3:1, dreimal in Europa, einmal in Amerika stattfinden sollte, weil es eben auch ursprünglich eine europäische Idee ist. Also es ging ursprünglich von den Europäern aus, die sich auch bedroht gefühlt haben vom Kommunismus und hier Schutz macht Amerika, ja. Und Transatlantische. Ja. Die haben sich da eben in einer Art, sie haben das sogar benannt als eine Schicksalsgemeinschaft, in der es gilt, die gemeinsamen Werte der freien Welt zu verteidigen gegenüber dem bösen Kommunismus. Und das war also ursprünglich ein europäisches Ding. Nach welchen Kriterien also heute diese Standorte der Konferenzen ausgewählt werden, entzieht sich völlig meiner Kenntnis. Es ist auch sehr schwer, muss ich sagen, Sachen rauszukriegen, was aktuell ist. Allein was so die Beteiligung der europäischen Industrie angeht, habe ich so ein paar Sachen rausgefunden von 2016. Also es war so, ganz kurz zurück ins Jahr 1980, da hat als Scheel seine erste Bilderberg-Konferenz in Aachen organisiert hat, da hat er den Transport der Teilnehmer vom Flughafen zu diesen Konferenzen ganz einfach organisiert, indem er einen Anruf gemacht hat beim Vorstandsvorsitzenden von Daimler.
Ja.
Das war damals ein Herr Prinz und hat gesagt, also wir haben hier eine Konferenz und wollen Sie da nicht, haben Sie Lust vielleicht
Shuttle Service
zu organisieren. Das war also dann geritzt ein Anruf und da so war das. Und so war es wohl 2016 offenbar auch. Denn alle Mercedes waren schwarze Karossen mit Stuttgarter Kennzeichen. Ich habe dann also auch mal angefragt bei Daimler-Benz und das ist also tatsächlich so, dass Mercedes 2016 einen Shuttle-Service gestellt hat für die Bilderberg-Teilnehmer, wie auch schon im Jahr 1980. Und natürlich hat Airbus auch eine führende Rolle in dieser ganzen Geschichte da gemacht. Also die haben logistisch und organisatorisch unterstützt, haben sie gesagt. Ich bin auch unmittelbar also an diesen Räumen, wo dann die Konferenzen stattgefunden haben, am Morgen, bevor ich ausgecheckt habe, nochmal vorbeigelaufen. Und da standen dann also auch wirklich ganz nervös aussehende Leute, die versucht haben zu verhindern, dass ich da irgendwie einen Blick reinwerfe. Das war so wirklich ein bisschen wie bei James Bond. Ja.
James Bond in Dresden.
Muss man wirklich so sagen. Ja. Ich hatte mir also auch schon richtig überlegt, mit welcher Ausrede ich jetzt diesen Fahrstuhl da runternehme und dahin.
Da sind wir auch bei etwas, was insofern, wo man sagen kann, wir haben das Recht, Fragen zu stellen. Die Bilderberger Konferenzen sind im Gegensatz zu anderen Konferenzen, es gibt ja viele große Konferenzen, G20-Treffen und so weiter, ja, die aber transparenter sind. Auch Davos ist transparenter, aber der Unterschied hier ist, dass diese Bilderberger-Treffen eben so geheim sind, aber dass sie trotzdem auch vom Steuerzahler bezahlt werden. Man muss sagen, sie sind im Gegensatz zu den anderen relativ billig. Muss man so sagen. Also ich glaube, der Spaß in Dresden hat unter 400.000 gekostet, geht ja immer über 3 Tage. Das ist für eine Riesenkonferenz. Davon kaufen sich andere Sportwagen. Ja, also wobei, wer da eingeladen wird, für den ist das gar kein Geld.
Das hat den Steuerzahler 387.000 gekostet. Ja. Wie viel es insgesamt gekostet hat, weiß man natürlich nicht, denn diese ganzen Zusatzinvestitionen wie der Shuttle-Service und so, die sind da sicherlich nicht mit einberechnet. Mhm.
Und die Sicherheit. Und
die Sicherheit wahrscheinlich, ja. Mhm.
Mhm. Können Sie ganz kurz sagen, diejenigen, die dort das bezahlen, ja, da gibt es ja Namen, also Airbus haben Sie schon genannt, aber wer zahlt das noch? Also David Rockefeller hat das sicherlich bezahlt. Also die Chase Manhattan, sag ich mal, aber noch andere haben es bezahlt.
Ja, also ich habe jetzt die kompletten Mitglieder vom Steering Committee nicht, also vom Lenkungsausschuss nicht im Kopf, aber es ist so, diejenigen, die in diesem Lenkungsausschuss sitzen und auch in dem Beratungsgremium finanzieren das ganze Ding, die rocken die Show.
Ja.
Und laden sich dazu ihre Protagonisten ein, denen sie ihre Themen vorschlagen, über die diskutiert zu werden hat.
Ja.
Und das machen die dann auch. Und ich meine, wenn man Airbus ist, Airbus verkauft ja auch viel Rüstung und so.
Airbus Defense, ganz stark am Bodensee.
Dann könnte man ja auch ein gesteigertes Interesse daran haben, dass eine Ursula von der Leyen, die Verteidigungsministerin, sich dort durchaus wohlfühlt auf dieser Konferenz und hier und da ins Plaudern kommt oder neue Ideen zusammenspinnt an der Bar mit dem Airbus-Chef.
Ja, für mehr europäische Verteidigung zum Beispiel. Da kennt man sich schon, da lernt man schon neueste Produkte kennen und hat dann sofort, ist man gut vorbereitet.
Ja, der Hintergrund ist jetzt schon sehr sicher. Aber was ist mit Europa?
Ja.
So. Und also ich kann mir schon vorstellen, dass da solche Gespräche, und das findet sich allerdings eben nicht in diesen Dokumenten drin, welcher Einfluss jetzt tatsächlich von der Industrie auf die Teilnehmer da ausgeübt wird, beziehungsweise was jetzt wirklich am Ende dabei rumkommt. Aber das, denke ich mal, ist ja auch dann so diese Soft Skill oder
das ist die klebrige Nähe, die dann wirkt.
Ja,
so ist das.
Die klebrige, genau, also was so bei Kaminfeuergesprächen besprochen wird und hey, wir haben doch schon mal zusammen in der Sauna gesessen und du hast einen Aufguss gemacht, weißt du noch.
Mhm.
Ja, so denke ich mal, läuft es dann.
Ja.
Und
das ist Socializing, es funktioniert. Man glaubt, man trifft sich privat, aber eigentlich sind das knallharte Industrieinteressen, die dahinter stehen, die eben auf dieser privaten Ebene so vermittelt werden, dass der Politiker auch spürt, wenn er das am Ende durchsetzt, dann wird dafür gesorgt, dass er den Weg weiter nach oben geht.
So. Ja, ich denke, das ist das Ronald McDonald Geburtstagsclub-Phänomen. Also, hey, wir gehören doch zum selben Club, ja? Oder, also komm, wir waren doch schon mal beide da. Du weißt doch, wie das läuft. Ja, was hältst du jetzt davon? Und so. Mhm. Also, und tatsächlich werden die Teilnehmer ja auch nach ihrem Standing ausgewählt und nach dem, was sie wirklich an Einfluss haben in der Politik, Wirtschaft, Gesellschaft.
Mhm. Und ich darf kurz zwischengehen. Man lädt auch Journalisten ein.
Ja.
Also wenn ein Journalist irgendwo hingeht, dann geht man davon aus, dass er dort seiner Tätigkeit nachgeht, er sammelt Informationen und macht später einen Bericht darüber. Hier ist es anders, man wird eingeladen, man kann nicht einfach kommen, sagen, mich interessiert, ich kann mich da nicht, es gibt keine Karten, keine Tickets, es gibt keinen offiziellen Ticket-Account, das muss man, man wird also eingeladen, auch als Journalist, da muss man ein besonderer Journalist sein und das Wichtige ist dort, dass man über nichts redet, was man dort erfährt, das ist ja ungewöhnlich für diesen Beruf, dass man über nichts redet. Was sind das für Journalisten, die da hingehen, die dann über nichts reden?
Ja,
also da nicht über nichts reden.
Also es waren lange Zeit Leute von der Zeit da.
Joch Weber hat auch eine wichtige Rolle gespielt.
Ja, genau.
Steering Committee war er, glaube ich, auch mal.
Ja, Christoph Bertram hatte ich schon erwähnt. Es ist aber auch wirklich von den Amerikanern, von der New York Times Kolumnisten da gewesen. Also von vielen amerikanischen Sendern auch. Von ich versuche mich gerade zu erinnern, welche alle da waren. Also die großen Leitmedien,
sage ich mal. Agenturen sind dort.
Ja. Agenturen, Reuters war, glaube ich, auch jemand da. Und von den deutschen Medienanstalten, ProSiebenSat.1, Axel Springer, da waren allerdings die Vorstandsvorsitzenden da. Also nicht unbedingt in einer Eigenschaft als Journalisten, aber man sollte trotzdem annehmen, wenn ein Chef eines großen Medienunternehmens dort ist, dass über sein Medienunternehmen irgendetwas darüber bekannt wird.
Aber es gibt keine Doppelseiten wie bei Roten Teppich und Gala-Veranstaltungen.
Ja, ich meine, es wäre ja eigentlich die Gelegenheit gewesen, zum Beispiel für Gruner und Jahr, die haben ja auch ihre CEO, ihre Chefin dahin geschickt, mal eine große Home-Story zu machen, irgendwie von der Leyen auf dem Teppich mit dem kanadischen Astronauten Chris Hadfield oder weiß nicht, wem sie sich da die Hand schütteln. Und ich meine, wir kennen diese Bilder aus der Gala und aus diesen ganzen Lifestyle-Magazinen, die warten ja nur, das müsste eigentlich das Zuckerschlecken sein für die, und sie haben das nicht, also ich habe auch irgendwie in meinem kleinen Filmchen, was ich darüber gemacht habe, so eine Szene, wo ich dann sage, sitzt hier der CEO von Axel Springer und ProSiebenSat.1 trinken Kaffee und lachen sich gerade darüber kaputt, dass niemals jemand erfahren wird, was hier besprochen worden ist.
Ja.
Und ich finde es eigentlich völlig absurd, also, denn man muss sich ja auch fragen, Wenn es wirklich so ist, dass die zu irgendwelchen Hintergrundgesprächen eingeladen werden, das ist ja bei der Hauptstadtjournal hier öfter mal der Fall und man braucht sich ja bloß mal auf irgendeinen offiziellen Termin mit irgendwelchen Agenturen zu verirren und da wird man dann eben angequatscht und gefragt, ob man Lust hätte, ein Hintergrundgespräch zu führen. Natürlich unter dreien muss das bleiben, das ist ja völlig klar. Ja. Aber dann fragt man sich, wofür soll dieses Hintergrundgespräch dann oder diese Hintergrundinformationen überhaupt nützlich sein, wenn man nicht darüber berichten darf? Ja? Mhm. Welchen Sinn könnte es denn dann geben?
Und dann muss ich auch dazu sagen, dass die sich dort treffen, etwas eigentlich gar nicht haben, nämlich Zeit. Die haben ziemlich dichte Terminkalender. Das heißt, wenn Menschen all diesen Regionen, weil es werden ja inzwischen nicht nur NATO-Mitglieder eingeladen, sondern aus, wenn man zu denen sagt, hör zu, ich brauche 3 Tage von euch. In so einem Terminkalender, das ist eine Menge Zeit. Mhm. Ich brauche 3 Tage. Und die kommen, dann fragen die auch, warum, wozu, was bringt das, was soll das? Also jemand, der dorthin kommt, verspricht sich was davon. Mhm.
Ja, früher war das schon so, dass die wirklich 3 Tage dann geblieben sind. Inzwischen jetzt gibt es auch welche, die kommen wirklich nur für einen Tag, halten dann eine Rede und hauen dann wieder ab, wie der de Maizière. Der hat wohl nur seine Dinner Speech gehalten und ist dann wieder gefahren. Aber man muss sich natürlich fragen, welchen Grund könnte ein Medienunternehmen haben, an so einer Konferenz teilzunehmen, wenn es nicht ums Berichten geht? Und da muss man dann natürlich sagen, da liegt vielleicht dieser Verdacht von Axel Trost, das ist stellvertretenden von der Linke, den ich dazu interviewt hatte, der hat da den Verdacht geäußert, dass es eben darum geht, einen Konsens herzustellen. Ja. Bei Themen, die irgendwann in Zukunft mal aktuell werden und wenn die dann besprochen und abgestimmt werden, dass es dann eben einfach darum geht, dass dieser Konsens zustande kommt. Ja?
Dass Menschen aus den unterschiedlichsten Regionen das wohlwollend darüber berichten, dass plötzlich sich alle einig geworden sind, ohne große Streitereien.
Ja, genau. Ja. Mhm. Ja, und ich meine, das ist natürlich eine Sache, wo man dann echt wieder an... wir reden heute alle über postfaktische Zeiten und über Lückenpresse oder sogar Lügenpresse und so weiter. Aber diesen Orten will sich ja niemand anheften. Ja? Mhm. Das ist so die schmutzige Seite des Journalismus, dass ja niemand eigentlich gerne zugeben will von den Leitmedien, wie tief sie selber damit auf einer bestimmten Ebene mit denen verstrickt sind.
Also die Frage, die ich mir immer gestellt habe, ist, wenn sich dort die entsprechenden Personen treffen, was sagt das über ihr Demokratieverständnis? Und ich glaube, das kann man hier schon so ein bisschen rauslesen. Das ist ja so ein bisschen so die Spur von Walter Lippmann oder eben auch Edward Bernays Propaganda, die ja schon in ihren Standardwerken gesagt haben, also die Bevölkerung, der erklären wir das mit der Demokratie, aber die sind im Grunde genommen viel zu dämlich und gar nicht in der Lage, demokratische Prozesse, die würden wie Lemminge in die falsche Richtung gehen. Deswegen müssen wir das praktisch so vorsortieren, dass nur die richtigen Themen erstens durchkommen und wir dafür sorgen, dass die dann auch relativ schnell durchgewunken werden. Das heißt, man muss da so ein bisschen anschubsen. Also wir finden TTIP gut. Das heißt, wir besprechen so etwas vorher auf Bilderberg und wie so etwas überhaupt aussieht, dass wir uns dann einig sind und dann lancieren wir das später und dann haben wir überall wohlwollende Berichte darüber und wenn dann Leute nachfragen, zum Beispiel, was steht denn da im Kleingedruckten, warum komme ich überhaupt ganz schwer ran, dann sind das Verschwörungstheoretiker. Also das geht ja in diese Richtung.
Ja, ja.
Was ist das auch Ihr Eindruck, dass man auf die Demokratie und das, was man uns erklärt, was Demokratie sei, dass man selbst da kein Pfifferling drauf gibt, sondern dass man sich kaputt lacht?
Also sind die wirklich zu blöd?
Auf den Bilderberg-Konferenzen oder wo?
Also glauben die selbst noch an Demokratie? Tja, das weiß ich nicht. Ich habe noch nie an einer Bilderberg-Konferenz teilgenommen. Ich weiß nur, 1908 oder irgendwann in den 80er Jahren hat Otto Graf Lambsdorff, Mr. Neoliberalismus Deutschland eigentlich, eine Rede gehalten in seiner Funktion als Bundesminister und hat sich ausdrücklich darüber gefreut, dass er jetzt endlich als Bilderberger auch sprechen darf. Und hat gesagt, dass Bilderberger doch auch weiterhin in Zukunft, so sinngemäß hat er gesagt, der Motor sein möge, der, wenn es darum geht, das als richtig Erkannte in der Politik unserer Gesellschaften umzusetzen. So hat er das gesagt. Das heißt doch, ist doch völlig klar, da werden Sachen besprochen und die Leute, die dort sind, nutzen ihren Einfluss, um die Sachen, die dort besprochen worden sind, dann Realität werden zu lassen. Mhm. Das ist doch der einzige Grund, warum es diese Bilderberg-Konferenz gibt.
Ich versuche es mal mit einer Metapher zu umschreiben. Wir haben eine 20-köpfige Familie und 2 Eltern, die stimmen sich vorher ab, wenn wir später uns die Frage stellen, wohin fahren wir denn eigentlich in den Sommerurlaub, dass wir beide gewisse Gebiete gar nicht erst nennen, sonst wecken wir Begehrlichkeiten, also Badeurlaub wollen wir beide nicht, sondern wir nur Gebiete, wo Schnee liegt und so weiter und dann schlagen wir das mal vor und den einen oder anderen haben wir auch schon beiseite genommen und haben ihm gesagt, dazu, da kannst du später, kannst du Skifahren lernen und dann sagen wir, ach Urlaub und dann Ski und dann sind sie und dann plötzlich, wow, sind sich plötzlich alle schnell einig. Kann man das
so sagen? Es sei denn, die haben sich hinterm Rücken abgesprochen und gesagt, nee, wir wollen an den See.
Ja.
Aber das kommt ja wahrscheinlich eher nicht vor.
Hintergrundgespräche mit verschiedenen Kindern und verspricht ihnen dann teure Skistiefel oder wenn du hier nicht sagst, dass du lieber baden gehen möchtest, um andere nicht auf komische Ideen zu bringen, dann kriegst du noch mehr Taschengeld. Also das muss man sich ja so vorstellen.
Ja. Ja? Naja, ich meine, wir haben ja ein historisches Beispiel, das ist auch überhaupt keine Verschwörungstheorie, die Entwicklung und Einführung des Euro. Die hat natürlich auch in vielen anderen Foren der und europäischen Politik sag ich mal, Eingang gefunden und ist auch diskutiert worden und vorbereitet worden, aber maßgeblich beteiligt waren die Bilderberg-Konferenzen.
Idee dahinter ist natürlich auch, Menschen hängen an ihrer Währung, damit identifizieren sie sich, ja, also die D-Mark zum Beispiel oder die Lira ist klar oder der Franc, und wenn wir diesen Menschen, die eben daran hängen, da sind ja auch wichtige Menschen auf diesem Geldschein drauf, mit dem man sich identifiziert, und wenn man alle kollektiv davon wegbringen will, dieses tägliche Produkt, mit dem man umgeht, sich davon loszusagen und auf etwas Einheitliches, eher Abstraktes zu einigen, da muss man das schon ein bisschen lancieren. So muss man sich das vorstellen, ne?
Ja, und die Amerikaner wollten eben gern einen Ansprechpartner haben oder eine nicht so viele Unwägbarkeiten in den transatlantischen Beziehungen, so wie sie es selbst ausgedrückt haben, ne? Und das ist natürlich auch ein Grund, warum man den Euro einführt, warum man eine Europäische Union einführt. Denn dann sind die Dinge viel einfacher zu organisieren. Ja.
Sie haben ja, nachdem klar war, wer auf diese Bilderberger 2016 auf das Treffen gehen würde, die Minister haben Sie ja dann nicht nur vorher, sondern auch später versucht, mit dem Ministerium Kontakt aufzunehmen und sagen, ja, ihr habt da ja auch Reden gehalten. Sie wissen aus den Akten von Scheel, dass da nichts einfach so gesagt wird, sondern das wird vorher genau besprochen, was da in welche Richtung gehen soll, damit da nicht irgendwas Falsches gesagt wird. Man hat Ihnen aber geantwortet, dass man eigentlich dazu nichts weiß und dass es nichts Verschriftliches gäbe.
Ja, genau. Also es gibt da diesen, es ist ja so, bei der Bundespressekonferenz dürfen ja nur hauptberuflich journalistisch tätige Hauptstadtjournalisten rein, die Mitglied der Bundespressekonferenz dieses Vereins sind und die über die Bundespolitik berichten. Das ist, glaube ich, so das Zugangskriterium. Und ansonsten kommt man da als normalsterblicher Journalist gar nicht rein, es sei denn, es gibt den Tag der offenen Tür oder man wird eingeladen. Und ich habe den Tag der offenen Tür jetzt schon zum zweiten Mal benutzt, um dort also böse Fragen zu stellen. Und es hat auch dieses Jahr dann Thomas de Maizière. Und ich habe ihn eben gefragt zu seiner Teilnahme der Bilderberg-Konferenz, was er dort eigentlich besprochen hat, warum er überhaupt da war, ob er in seiner Eigenschaft als Minister oder Privatperson, was er dort besprochen hat und warum wir darüber nichts erfahren dürfen und für wie demokratisch er das eigentlich hält. Und das waren dann schon ganz viele Fragen. Also hat dann gleich gesagt, oh, 8 Fragen und so. Und hat aber keine einzige davon beantwortet. Der hat dann ausgeholt und erzählt, das wird völlig überbewertet. Da treffen sich ein paar Leute, die sich für wichtig halten und bereden Dinge. Und er hat dann auch eine Rede gehalten zum Abendessen. Das würde man jetzt auf Neudeutsch als Dinner Speech bezeichnen. Also ne, alle im Raum, oh wow, was der alles weiß. Ja. Und dann hätte er neben Christine Lagarde gesessen zum Abendbrot und dann sei er wieder nach Hause gefahren. Und das sei alles völlig überbewertet und da sei gar nichts Geheimes. Und das war alles, was er dazu gesagt hat. Also er hat im Grunde gar nichts gesagt. Ich dachte aber, okay, also wenn er jetzt schon sagt, da ist gar nichts Geheimes, er hat schließlich der Herr Minister gesagt, dann kann man ja jetzt mal an sein Ministerium rantreten und nach dem Informationsfreiheitsgesetz nach dem Redetext fragen. Denn mit welchem Grund sollten die den denn jetzt zurückhalten? Schließlich ist es ja nicht geheim. Ja. Können ja nicht sagen, es ist geheim. Aber so einfach ist die Geschichte nicht. Also die Antwort, die ich bekommen habe, und nicht nur von seinem Innenministerium, sondern auch vom Verteidigungs- und vom Wirtschaftsministerium, es gibt keinen Redetext.
Offiziell.
Der de Maizière hätte, die Grundlage seiner Rede wären eigene Notizen gewesen und eine nicht veraktete Skizze im Sinne des Informationsfreiheitsgesetzes. So, also und im Informationsfreiheitsgesetz steht drin, dass Entwürfe nicht Bestandteil eines Vorgangs oder Entwürfe, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden müssen, können nicht angefordert werden. Also das heißt mit anderen Worten, dieses Informationsfreiheitsgesetz, und das sehen wir übrigens auch an ganz vielen anderen Themen, nicht nur wenn es um Anfragen nach den Bilderbergern geht, hat eine riesengroße, entscheidende, große Lücke, nämlich die Lücke, dass im Grunde jedes Bundesministerium mal selber entscheiden kann, was es als Bestandteil eines Vorgangs klassifiziert und was nicht. Also jedenfalls kenne ich keine Verwaltungsvorschrift und auch die Anwälte, die ich gefragt habe, kennen keine Verwaltungsvorschrift, die vorschreibt, das muss jetzt aber in den Vorgang mit rein, der dann archiviert und der dann nach dem Informationsfreiheitsgesetz freigegeben werden muss. Das heißt, wenn so ein Bundesminister sagt, ich habe hier einen Redetext oder so, aber ich deklariere das jetzt mal als Entwurf,
Dann muss es nicht ins
Archiv sein. Dann muss das nicht veraktet werden. Mhm. Dann muss das nicht nach dem Informationsfreiheitsgesetz freigegeben werden. Also nach dem Motto, möglichst wenig Schriftverkehr, und es kann denen ja niemand was. Wer sollte denn dann kommen und sagen, nee, hört mal zu, Leute, das glaubt ihr doch selber nicht, dass ihr die Rede vom Bundesminister auf der Bilderberg-Konferenz nicht irgendwo schriftlich liegen habt.
Ja.
Ich meine, die Tatsache ist ja so, dass in den vielen Akten, die ich gesehen habe, aus den 80ern, Mitte der 80er Jahre, aus den 60ern, aus den 50ern, dass man sieht überall Akten, man sieht überall Redetexte von Ministern in allen möglichen Stadien ihres Entstehens. Vom ersten Entwurf, von den Vorschlägen, welche Themen angesprochen werden könnten, bis hin zu den so Beta-Versionen.
Das ist quasi ein Prozess, das ist nicht so, dass da man hingeht und sagt, ach, mal sehen, was mir heute einfällt. Das so ist
es. Nein, wirklich? Das ist auf keinen Fall so. Das wird ausgearbeitet von, es heißt sogar in einem Dokument wörtlich, dass die Rede des Bundeskanzlers, damals Bundeskanzler Erhard, dass zu erwarten wäre, dass die vom Wirtschaftsministerium und noch vom Außenministerium da zusammen vorbereitet wird. Also das sind dann auch mehrere Referate daran beteiligt teilweise, so eine Rede vorzubereiten. Es ist also, das halte ich auch für die gängige Praxis, und eine Mitarbeiterin in einem der großen Archive hat das auch mir genauso gesagt, dass so eine Rede natürlich vorbereitet wird, ist ja völlig klar.
Muss man vielleicht auch sagen, also wenn die Bilderberger Treffen haben ja verschiedene Themen, die besprochen werden sollen. Und da möchte man schon Redebeiträge, die damit irgendwie kompatibel sind. Sonst bringt das ja alles nichts. Sonst reden alle anderen
davon. Ja, natürlich.
Vor allem, deswegen, also ist logisch,
dass vor allem nutzen. Ja, vor allem kommen die Leute ja eben nicht als Privatpersonen zu diesen Konferenzen. Das ist völlig absurd, das anzunehmen. Mhm. Denn sie lassen sich ja vorbereiten von ihren Ministerien und stimmen alles aufs Genaueste ab. Ich meine, das ist eine ganz wichtige Veranstaltung für die Weltpolitik, für die Dinge, die da kommen und so weiter. Und da ist es nicht nur zu erwarten, dass da Redetexte entstehen, sondern es ist völlig außer Frage. Natürlich entstehen die da. Und das finde ich halt, muss ich sagen, wirklich auch ziemlich ernüchternd dann. Ja, also wir haben seit 2006 oder 2007 das Informationsfreiheitsgesetz in Deutschland, lange nachdem es das in Amerika eingeführt worden ist. Und im Grunde entpuppt sich das eigentlich nur als so eine Art Möchtegern, wir machen jetzt mal auch mit Gesetz. Ja? Ja. Weil wenn es so ist, dass jedes Ministerium selber entscheiden kann, welche Informationen man zu dem Vorgang dazu gibt und welche nicht, kann man de facto trotzdem weiterhin entscheiden, welche Informationen freigegeben werden und welche nicht. Also das heißt im Grunde, wenn man sich richtig überlegt, dass die Informationen, die bis jetzt freigegeben worden sind unter dem Informationsfreiheitsgesetz, nur die Informationen sind, wo die Behörden zu blöde waren, die von vornherein rauszunehmen.
Ja, ja.
Also anders kann man es gar nicht bezeichnen.
Würden Sie sagen, also wenn man sich das, die Behörden lernen oder die hinter den Behörden stehen, die lernen, also etwas wie die dicken Akten von Scheel, das passiert heute nicht mehr?
Ich glaube ja, das passiert heute so nicht mehr. Das war eine Zeit, da hatte man eine Vorzimmerdame, da hatte man verschwiegenes Personal, man hatte einen Chauffeur, man hatte einen Dienstwagen, ich glaube, so dieser Zustand, dass mal die Transparenz so weit gehen würde, dass jemand in der Lage ist, Material einzuscannen, nach Stichwörtern zu suchen, dass es wirklich jemals nochmal so aufgedröselt würde, dass überhaupt die Bilderberg-Konferenz so viel öffentliche Aufmerksamkeit erfahren würde oder so. Ich glaube nicht, dass das dem Scheel und seinen Mitarbeitern oder den Bilderbergern in den 80er Jahren auch nur annähernd so klar war.
Es erinnert mich so ein bisschen, also diese Akten so ein bisschen wie den Stein von Rosette, der die Archäologie ganz weit vorangebracht hat, weil man plötzlich auf einem Stein einen Text hatte in drei unterschiedlichen Schriftarten. So kam man ran, welche Hieroglyphen wohl was bedeuten musste, weil es auch zum Beispiel in Griechisch da war. Das Auswärtige Amt ist ja noch einen Schritt weiter gegangen. Es hat auch immer für die Mitarbeit, ja, beim Mitarbeiten der Reden und so weiter und verschiedene Referate und Übersetzen, hat es ja auch immer so einen Spion mit reingebracht, der dann auch mal sagt, guckt, was die anderen so sagen, dass man die Leute so ein bisschen einschätzen kann. Können Sie das mal erklären?
Ja, genau. Also das war sozusagen in der Zeit, als Scheel der Präsident der Bilderberger geworden ist, sozusagen die Gegenleistung von Scheel ans Auswärtige Amt dafür, dass das Auswärtige Amt diese Redetexte übersetzt bekommen hat und kommentiert bekommen hat. Im Gegenzug durfte das Auswärtige Amt also einen Mitarbeiter vom Ministeriumsmitarbeiter mit zu diesen Konferenzen schicken. Und es gibt auch sogar ein Dokument, wo drin steht, dass diese Tatsache möglichst nicht weiter geäußert werden sollte gegenüber irgendwelchen übrigen Teilnehmern oder sowas. Also der ist dann wahrscheinlich möglich so immer so Mr. Shadow an der Schwarzmanse vorbeigekommen. Ich hätte es gern mal gesehen, wie der es gemacht hat. Der hat aber auf jeden Fall sehr aufschlussreiche Berichte geschrieben, die auch alle als VS klassifiziert sind, vertrauliche, hier nur für den Dienstgebrauch, also die niedrigste Klassifizierungsstufe.
Herr Fleischer, wenn ich kurz unterbrechen darf, muss ich das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie ein analoges Facebook. Da sitzt jemand, der guckt immer, wer was wie liked, schreibt das auf und sagt dann, also die in Norwegen haben zu der Idee, die wir vorgetragen haben, so reagiert. Wahrscheinlich müssen wir dann noch mal ein bisschen nachlegen. Oder der ist unser Mann, da können wir einhaken. So muss man das sehen, oder?
Ja, ganz genau. Genau,
die tracken die Leute quasi analog halt.
Genauso muss man das sehen. Das sieht man also auch in diesen Berichten. Ich meine, die liegen mir jetzt aus mehreren Jahren vor. Wie die Reaktion der verschiedenen Teilnehmer auf bestimmte Redethemen aufs Genaueste beobachtet wurde von dem Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes, weil man daraus ja dann Rückschlüsse ziehen konnte über die Position oder auf die Position der jeweiligen Regierung. Und so haben die das da so betrachtet. Also sie haben, ich fallen jetzt dazu jetzt im Moment keine Details ein, aber das ist jedenfalls mein Eindruck, den ich da aus diesen Berichten gewonnen habe. Und da werden eben in diesen Berichten auch Ross und Reiter benannt. Ja, da heißt es dann eben, während die norwegische Ministerin meinte, man soll sich die Zustimmung zur Sicherheitspolitik doch in der Bevölkerung holen, meinte dann der Amerikaner, man muss die Öffentlichkeit dazu kriegen, halt, dass die das gut findet.
Mhm. Können Sie mir erklären, warum die Bilderberger selber so ein riesen Geheimnis um sich selbst machen, dann aber eine offizielle Homepage betreiben? Das wundert mich ein bisschen.
Ja, aber was steht denn auf dieser Homepage drauf?
Nichts, aber warum mache ich dann überhaupt eine Homepage?
Ja, vielleicht wollten die sich Domain sichern, dass da keiner irgendwie was, irgendwelchen Dummheiten da drauf stellt. Mhm. Keine Ahnung. Also ich meine, die sind natürlich jetzt in dem großen Dilemma, dass sie einerseits dem allgemeinen Trend zu mehr Transparenz Genüge tun wollen und müssen und auf der anderen Seite aber weiterhin dieser verschwiegene Club bleiben müssen, weil das wohl das Hauptargument ist, warum die Leute da überhaupt hingehen. Also sie finden wohl, das steht eben auch in einem dieser Berichte des Mitarbeiters vom Auswärtigen Amt drin, das große... Der große Vorteil dieser Bilderberg-Konferenzen oder einmalige der Konferenzen bestehe überhaupt darin, dass man in einem ungeschützten Meinungsaustausch mit führenden Persönlichkeiten von dies und jenseits des Atlantik treten kann. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das heutzutage noch so nötig ist, ob das wirklich so gebraucht wird. Und ich wage auch zu bezweifeln, dass ich das noch lange so halten kann.
Also ich würden Sie sagen, das ist so ein bisschen, weil wir ganz am Anfang vom Altherrenclub gesprochen haben, dass die den Sprung ins 21., vor allem ins digitale Jahrhundert, nicht wirklich mitbekommen haben, weil das doch... ja, da wird ja nicht gefilmt, das wird ja nicht ins Netz übertragen oder wird das alles digitalisiert, stehen da Laptops rum und kriegt man am Ende ein digitales Protokoll? Wie ist das denn?
Also in den 80er Jahren hat man natürlich kein digitales Protokoll gekriegt. Ich glaube auch nicht, dass das heute der Fall ist. Also damals hat jeder Teilnehmer eine Broschüre mitbekommen und da standen dann die Redebeiträge drin, allerdings immer nur also anonymisiert und ein Brite sagte oder ein Vertreter der Franzosen meinte und so weiter.
Henry Kissinger war dieses Jahr auch da.
Ja, der war auch da.
Und ich glaube nicht, dass er eine GoPro dabei hatte. Ist das so ein bisschen mal, ja, das ist ja aber, ist die Bilderberger Konferenz wirklich noch wichtig? Waren da, das ist doch Old Economy, oder sehe ich das falsch? War da
Silicon Valley? Sie laden ja aber auch Google ein und so. Also solche Leute kommen da eben auch. Ja, also ich denke, es ist nach wie vor sehr wichtig, die Bilderberg-Konferenz. Aber man darf natürlich sie auch nicht jetzt überbewerten. Also ich meine, man liest im Internet die unglaublichsten Theorien darüber, was dort wohl alles passiert und wer da zum nächsten US-Präsidenten gekürt wird oder zur nächsten Bundeskanzlerin oder sowas. Ja. Und das halte ich jetzt auch für überzogen. Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, dass es einen Haufen andere Foren gibt, in denen wichtige Themen ganz ähnlich besprochen werden. Denken wir mal an die Atlantikbrücke zum Beispiel. Ja. Das ist ja auch so ein Verein, wo wichtige Leute von dies und jenseits des Atlantiks sich treffen und da Sachen besprechen. Und ich weiß also auch, dass wenn man so im Club Mitglied ist, dann fällt einem die Karriere dann um einiges leichter, als wenn man sich dann eben so entscheidet wie ich. Ja.
Sie haben eine interessante Erfahrung gemacht, die ich ja auch schon gemacht habe, bei mir ist länger her, man gewöhnt sich dran, nämlich Sie sind Journalist und Reporter, sind als Reporter hingefahren. Reporter sind Menschen, die nicht nur vom Laptop aus berichten, sondern die tatsächlich den Ort besuchen. Das macht Reporter aus. Also nicht nur gelesen, sondern dabei gewesen. Das ist der entscheidende Punkt. Und Sie haben festgestellt, dass Sie vom Berichterstatter zum Objekt wurden, über das berichtet wird.
Ja.
Was ist das für eine Erfahrung? Wie fühlt sich das an? Dass vor allem Journalisten, ja, andere Journalisten zu Protagonisten machen. Heute wird ja mehr, also immer mehr Journalisten diffamieren andere Journalisten, statt über das zu berichten, worüber die Journalisten geredet haben. Also das Thema ist gar keine, sondern die Person. Was ist das?
Ja, das ist ein äußerst bedauerlicher Vorgang. Und jetzt kann man darüber philosophieren, ob das daran liegt, dass die einfach zu dumm sind oder dass das Format zu beschränkt ist, dass die halt nur 100 Zeilen haben oder 3 Minuten oder was auch immer oder nur 3 Stunden, um sich aufs Thema vorzubereiten oder was auch immer das ist. Und ich denke, es liegt zu einem großen Teil natürlich auch daran, dass es unter Journalisten sind Menschen, die dazugehören wollen. Gerade beim Fernsehen, ich kenne viele, die zum Fernsehen gekommen sind, weil sie finden, dass sie so wichtig sind, dass sie ins Fernsehen gehören. Ja. Und das spiegelt sich dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen wider. Man weiß dann, man braucht seinem CVD jetzt nicht mit so einer krassen Geschichte zu kommen, weil die nimmt der sowieso nicht. Also man weiß schon von vornherein, mit was für Geschichten man gut ankommt. Man entwickelt auch vielleicht ich will jetzt niemanden persönlich da beleidigen oder so, aber ich kenne also auch persönliche Beispiele, wo ich sagen würde, das ist der Fall. Man entwickelt auch so eine Art Zynismus gegenüber Menschen da draußen. So, was wissen die denn schon? Ja. Als Fernsehjournalist bist du doch sowieso immer viel besser informiert als alle anderen. Mhm. Bei dir laufen alle Nachrichtenticker ein. Wenn irgendwo auf der Welt was passiert, macht's Piep und es kommt eine Eilmeldung und du weißt es eher als alle anderen, denn du setzt die anderen ja überhaupt erst in Kenntnis darüber. Mhm. So, und dann ist es natürlich so, dass man, was dann da passiert, auch mit so einem gewissen spöttischen Distanz auch anfängt zu.
Ja. Man nennt das dann eben alle, die nicht am Ticker sitzen, die was die immer auch erzählen, das ist dann postfaktisch, das neue Wort.
Ja, das ist ja auch vor allem so, die Vorstellungswelt eines Journalisten ist mehr als den Journalisten selber vielleicht klar, ist ja vor allem bestimmt durch das, was über den Ticker läuft. Mhm. Zumindest jetzt bei den großen Medien. Natürlich, ich rede jetzt nicht von regionalen Leuten jetzt hier, so von Lokalzeitungen. So, und ich sage aber, die Grenze des menschlichen Potenzials ganz allgemein, aber natürlich auch die von Journalisten, ist die Vorstellungskraft. Und wenn man eben immer nur mit bestimmten Fakten konfrontiert wird und nie mit anderen Sichtweisen, dann ist, wenn man jetzt auf einmal was anderes hört, klingt das vielleicht völlig absurd, weil es eben nicht in den althergebrachten Trott reinpasst, was man bis jetzt so gehört hat. Ja.
Also wenn man immer nur Schach spielt, kann man sich nicht vorstellen, dass es noch andere Arten von Spiele geben soll.
Ja, genau.
Mensch, ärgere dich nicht.
Und wenn man bis jetzt immer nur gehört hat, dass es da irgendwelche Idioten gibt, die hinter diesem Bilderberg-Treffen eine große Weltverschwörung vermuten, dann muss man natürlich jeden, der sich damit auseinandersetzt und sei es auch noch so journalistisch investigativ, als einen Aluhutträger sehen, der dort mit einem Plakat vor diesem Ding steht und die schlimmsten Sachen vermutet. Und es ist denen scheißegal, ob man in irgendeinem Archiv war und irgendwas mehr weiß als die. Und die wollen das auch gar nicht wissen. Das brauchen die für ihre Geschichte ja auch gar nicht. Mhm. Es geht ja nur darum, zu sagen, ja, da gibt es wieder ein paar Leute, die glauben, dass da die große Weltverschwörung ist. Ja.
Mhm. Weil Sie von Zynismus gesprochen haben, haben Sie es vielleicht bei Kollegen oder bei sich selber vielleicht auch, bevor Sie aufgehört haben, für die Öffentlich-Rechtlichen zu arbeiten, auch so eine Art von Zynismus festgestellt, dass Sie für sich selbst eine Wette abgeschlossen haben, ich komme jetzt mit einem völlig beknackten Thema, wo ich genau weiß, der nimmt das nur, weil das Quote bringt und dass man absichtlich was Mieses vorschlägt, nur um zu zeigen, wie tief man gehen kann, weil ja, das ist ja toll. Hat man sich, wo man jetzt wird es Zeit aufzuhören?
Nee, so tief bin ich nie gesungen, aber ich meine, ich glaube, jeder Fernsehjournalist war wohl schon in der Situation, dass er einen Protagonisten gefunden hat für seine, die heißen ja schon zynischerweise Protagonisten, die heißen ja gar nicht Interviewpartner oder sowas. Mhm. Ein Protagonist ist ja irgendwie ein Darsteller in einer Storyline, die man sich vorher ausgedacht hat. Und
der hat eine fixe Rolle, das weiß der bloß gar nicht. Und der muss ja
genau,
entsprechen.
Also genau.
Ist es im Grunde ein Opfer.
Der weiß
ein
das
Opfer.
Gar nicht. Im Grunde, eigentlich im schlimmsten Fall, ist es ein Opfer, ja. Mhm. Also er weiß gar nicht, dass er von vornherein schon eine Rolle, dass er schon eingetütet worden ist, bevor er überhaupt interviewt wird. Und er muss dann auch das erzählen, was man sich ja vorher einfallen lassen hat für ihn. Denn sonst geht ja das Skript nicht auf. Ich meine, Hey, also jeder hat, wenn er irgendwie drei Drehtage bewilligt kriegt oder so, also zumindest war das bei uns damals so. Also welcher CVD schickt da einen los völlig ohne Plan, ja? Der will dann natürlich erstmal ein Skript sehen, ja? Und das ist ja völlig klar, das ist
Man muss
ja
schon de Maizière
der Herr
heißen, ohne
Schulze.
Skript ankommen zu können.
Ja, natürlich, ja, genau, ja, genau. Ja, das ist dann natürlich klar, wenn du zum Herrn Schulze gehst, dann muss der CVD wissen, was erzählt denn der Herr Schulze, ja? Was ist denn das für einer?
Sie haben es, Herr Fleischer, auch erlebt, dass wenn Sie auch das nicht das Falsche sagen, sondern das Richtige sagen, dass durch die, ja, wie man das, in welchem Schaufenster man das präsentiert, dass man sie dadurch schon diskreditieren kann. Also Sie
Ja,
können jetzt was über die
natürlich.
Bilderberger recherchieren, Sie bringen das, aber dann bringt man das unter Verschwörungstheoretiker, unter Leuten, die Reichsbürger sind, nicht
Genau.
an die Mondlandung glauben und sagen, überall sind Reptiloiden oder wie die heißen.
Genau,
Da
genau.
packt man sie dazu und dann hat man es schon, das
Das
Framing.
Framing, ja. Und das
Ja.
funktioniert super und es wird immer doller damit, muss ich echt sagen. Also die Qualitätskriterien von selbst politischen Journalismus im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die kennen nach unten keine Grenzen. Also es ist unglaublich, ja.
Es gibt ja immer wieder erstaunliche Phänomene, dass Dinge verschwinden. Zum Beispiel das Gehirn von Kennedy ist ja abhanden gekommen und auf die Frage, wo es ist, hat man mir gesagt, man glaubt, es hätte seinen Bruder. Ich habe mir das dann einfach mal praktisch vorgestellt, der amerikanische Präsident wird erschossen von einer Einzelperson, dann kommt eine Obduktion, das heißt, man öffnet den Schädel und dann wiegt man das Gehirn und guckt eben auch, wo da das Gehirn Schaden hatte und guckt dann eben, wo es ist. Und dann dreht man sich um und wenn man zurück ist, ist es weg. Oder da steht auch keiner vor der Tür, sondern jemand hat es vielleicht die Müllabfuhr mitgenommen, weil das lag da rum. Ich weiß nicht, wie das war, ob man, oder das Licht ist ausgegangen. Ich weiß es nicht. Wie wahrscheinlich ist es, dass solche Akten wie die von Scheel, dass die auch plötzlich, weil das ist ja so ein Goldschatz, der könnte ja mal abhanden kommen, der könnte ja beim Staubwischen oder beim Schreddern, das kennen wir ja vom NSU-Ausschuss, am 11.11. kann das ja passieren, dass sie plötzlich weg sind. Können Sie es ausschließen?
Ja, schlimm, ne? Da hatte irgendwie der Archivroboter der hatte da irgendwie eine Panne oder war das beim 11. September? Ich weiß es nicht mehr.
Ja.
Ja, naja, ich nehme mal an, die Akten, die im Bundesarchiv sind, die sind relativ sicher, die sind aber wahrscheinlich auch schon konsolidiert, um es mal vorsichtig zu sagen. Also ich nehme mal an, dass sie die brisantesten Vorgänge da schon rausgenommen haben. Ich meine, es gibt in den Akten von Scheel ja auch Vorgänge, wen laden wir ein, wen laden wir nicht ein, wie gehen wir mit Teilnehmern um, die noch drei, vier, fünf Bodyguards mitbringen müssen, die dann auch alle ans Buffet wollen. Wie werden wir denen jetzt wieder los und
Ja,
so.
ja.
Ich meine, das waren, wie man halt vom Chef mit der Sekretärin so, ja, solche Sachen, die haben da schon, denke ich, die wichtigen Sachen von vornherein rausgelassen. Ja, ich nehme mal an, die Leute sind jetzt vorsichtiger geworden, wenn es darum geht, Vorgänge zu verakten. Das ist jetzt mein neues Unwort der nächsten Jahre,
Ja.
wahrscheinlich seit es das Informationsfreiheitsgesetz gibt.
Postverakten.
Post, ja, oder Post nicht verakten, müsste
Ja.
man eigentlich sagen, ja.
Die Post nicht verakten.
Post unverakten, ja, keine Ahnung.
Also es
Also,
gibt postfaktisch und Post nicht verakten.
genau. Also ich denke, die
Ich
ist es
habe
beim
doch versprochen, dass es lustig werden würde. Es
ja,
ist
beim
lustig.
Geheimdienst ist ja auch so, die wichtigsten Sachen, da gibt es gar keinen Zettel dazu, ja. Erfahren wir jetzt aus dem NSU-Untersuchungsausschuss.
Klar.
Nee, nicht aus dem NSA-Untersuchungsausschuss.
Aber NSU ist eigentlich auch so ähnlich alles, ja.
Ja.
Weiß man heute schon, wo die nächste Bilderberg Konferenz stattfindet? Wird das ausgelost? Kann man sich bewerben, wie bei den Olympischen Spielen? Wie
Also
läuft das?
den Bilderbergern dürfte das sicherlich schon klar sein, aber in der Öffentlichkeit ist es, soweit ich weiß, noch nicht. Also die Bilderberger hatten immer so ein halbes, dreiviertel Jahr Vorlauf.
Die Linken haben eine Anfrage gemacht, die wollten konkret wissen, wer dorthin fährt, warum die dorthin fahren und was bei rüberkommt. Was waren denn Antworten? Ich meine, es war dann ein Regierungsvertreter, also war einer aus der Opposition, ein Bundestagsmitglied, was gefragt hat, hat man vielleicht andere Antworten bekommen, als Sie die bekommen haben.
Ja, die Linke hat gefragt, also die hat viele Fragen gestellt und eine der interessantesten Fragen war natürlich, inwieweit die Bundesregierung an der Organisation und Durchführung dieser Konferenzen beteiligt ist. Und die ist auch völlig berechtigt, wenn man
Ja.
eben die Akten kennt, die ich kenne auch,
Ja.
dass sie das in der Vergangenheit ja immer gemacht hat. Und die Antwort war der Bundesregierung war, dass die Organisation und Durchführung der Konferenzen den für die Organisation und Durchführung betrauten Verantwortlichen obliegt. Was natürlich logisch ist, denn das Führen des Kraftfahrzeugs obliegt dem Kraftfahrzeugführer. Ja?
Ja.
Also es ist also
Eine
eine Null.
in sich
Ja,
gedrehte
genau.
Antwort, die nichts bringt.
Ja, unfassbar.
Mir ist aufgefallen, als ich mir die Bundespressekonferenz, da wurden ja mehrere Fragen zugestellt an mehreren Tagen der Bundesrepublik, dass die da alle immer ausgewichen sind. Das Erstaunliche daran finde ich, es gab auch eine Frage vom Journalisten, also von ZDF-Journalisten, nicht nur von Thilo Jung, der das ja regelmäßig macht. Ich glaube, der geht den furchtbar auf die Nerven. Dieser Thilo Jung geht den richtig auf die Nerven. Aber es ist gut, dass er das da so macht. Aber auch vom ZDF, dem ZDF wurde genauso ausgewichen. Also man weicht jetzt nicht Jung speziell aus, sondern jedem weicht man aus, der eine Frage stellt, die einem nicht passt. wo man die Antwort nicht geben will dazu. Warum sind es aber so wenige Journalisten, die so fragen? Das ist ja nichts Spezielles.
Das ist nur eine Frage stellen. Ja, das ist jetzt natürlich für mich als Außenseiter der Mainstream-Medien ist ganz einfach zu beantworten. Da sind wir wieder beim Naturell des Mainstream-Journalisten, worüber wir vorhin gesprochen haben. Natürlich, wenn man Hauptstadtjournalist ist, trifft man die Bundeskanzlerin auf allen möglichen Veranstaltungen und irgendwelche Staatssekretäre und so weiter. Und man braucht natürlich auch einen guten Draht. Ich war jetzt kürzlich zufällig beim 60. Jahrestag vom Bundesnachrichtendienst. Das war auch so eine
Tag der offenen Tür beim BND.
Sehr lustig. Nein, das war nicht Tag der offenen Tür. Das war schon hier im Umspannwerk in Kreuzberg war das ein Festakt. Und da standen sie alle und der Maaßen und so weiter. Und es war eben auch sehr interessant zu beobachten, wie eben Kollegen dann eben da mit den Leuten da reden. Und ich meine, es ist ja auch wichtig, dass man Informationen bekommt als Journalist, aber vielleicht ist es gar nicht so einfach, da immer auch diese Distanz zu wahren. Mhm. Ich meine, ich muss mal sagen, der größte Skandal für mich, wenn wir über dieses Verhältnis von Journalisten und Staat und so weiter reden, für mich ist es ein Skandal, dass der ARD-Chefredakteur Reinald Becker diesen Festakt 60 Jahre Bundesnachrichtendienst moderiert hat. Das habe ich schon gedacht, bevor ich dahin gefahren bin. Mhm. Ich habe ihn nicht persönlich gefragt, aber er hat auf der Bühne selber gesagt, viele werden sich vielleicht fragen, warum ich jetzt hier stehe und den 60. Geburtstag vom BND moderiere. Das hat einfach was damit zu tun, hat er gesagt, weil ich als langjähriger ARD-Terrorismus-Experte in den letzten Jahren viel mit dem BND zu tun hatte. Und dann ist er weiter fortgefahren und hat Werbung für seinen Film über den BND gemacht, der angeblich viele neue Sachen über den BND gucken lässt. Und wenn man den Film aber gesehen hat, dann zeigt er gar nichts Neues. Mhm. Aber eigentlich ist, wenn man so drüber nachdenkt, ist doch aber eigentlich die Tatsache, dass man in den letzten Jahren viel über Terrorismus und so weiter berichtet hat als ARD-Chefredakteur und ARD-Terrorismus-Experte, das größte Argument dagegen, dass man so eine Veranstaltung moderiert. Ja. Denn damit macht man sich doch auf einmal mit dieser Sache gemein. Also wo bleibt da jetzt eigentlich so diese kritische Distanz dazu? Mhm.
Ja? Aber Herr Fleischer, vielleicht sind Sie Idealist. Man kann ja auch das Heute-Journal moderieren und ein Kuratoriumsmitglied in der Atlantikbrücke sein. Vielleicht ist das die Bedingung, um das Heute-Journal zu moderieren.
Ja, das ist ja das CDU-Ticket. Ja? Das ist ja schlimme Verschwörungstheorie, was Sie da äußern, Herr Ebsen. Ja.
Also ich glaube einfach, dass es eine klebrige Nähe gibt. Ich habe es schon mal gesagt, aus meinem persönlichen Reporteralltag berichten. Als ganz junger Reporter bei Radio habe ich gelernt, wenn man zum Beispiel einen Bürgermeister interviewen soll, wann jetzt der neue Flughafen fertig wird, dann kommt man dort eine halbe Stunde vorher an, um dann als Radiomann noch mit so einem Ü-Wagen reinzugehen und zu gucken, ob dieses Gerät, was man dabei hat, ob die Funkstrecke funktioniert, ob sie stabil ist oder ob das eben abreißt. Und mir ist dann irgendwann aufgefallen, wenn man dorthin geht und hat noch eine halbe Stunde und man bleibt dort länger als eine Viertelstunde, dann kriegt man einen Kaffee angeboten und dann socialized man schon und da kann man die ganzen bissigen Fragen gar nicht mehr stellen. Irgendwie in einem selber geht das nicht mehr. Also geht man rein, sagt guten Tag, bla bla, checkt das bisschen technisch und geht wieder raus, weil man sagt, die Batterien sind, glaube ich, alle, obwohl das nicht stimmt. Nur um wieder frisch zurückkommen zu können, um dann quasi aus der Ecke kommen und Boom machen zu können. Also um das auch machen zu können. Also man verliert unglaublich an Biss und an Schlagkraft, man ist nicht mehr neutral, man macht sich mit den Leuten gemein. Ich glaube, wenn man das schon nach einer halben Stunde bemerkt, wie soll es dann sein, wenn man permanent zusammenarbeitet? Man kann keine Distanz mehr haben, weil um Distanz haben zu können, muss man sie wahren.
Es geht ja sonst gar nicht. Ein zweischneidiges Schwert, was wahrscheinlich jeder Journalist mit sich selber ausmachen muss. Also ich weiß nicht, ob man unbedingt bissig sein muss, um neutral zu sein. Also das ist natürlich im besten Fall ist es natürlich so, wenn man die richtigen Experten vor der Linse hat, ja. Aber ja, klar, das ist ein Riesenproblem. Vor allem, weil ja die Leute, die mit den Journalisten reden, schon dafür geschult werden, wie man mit solchen Journalisten umgeht. Mhm. Also man sieht ja, es ist ja auch ein großes Ungleichgewicht. Das hat ja auch die Kollegin Gabi Weber gesagt, die hier auch mal gesessen hat, der ein Interview ich gesehen habe. Wo ich einfach nur voll zustimmen kann, man ist als einzelner investigativer Journalist, sieht man sich einer riesengroßen Armada von geschulten PR-Leuten und Regierungsmitarbeitern mit Justizabteilung gegenüber, gegen die man eigentlich, wenn man es so sieht, keine besonders faire Chance hat. Ja? Mhm. Also so ist es halt. Ja.
Mhm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es wird ja immer gesagt, ja, ich muss ja praktisch mit denen zusammen viel Zeit verbringen, sonst komme ich ja gar nicht an Informationen ran. Typisches Beispiel oder das beste Beispiel für das Gegenteil ist der Seymour Hersh, der gesagt hat, also er hat überhaupt keine Kontakte zu diesen ganzen Regierungsvertretern und seine Geschichten sind heiß, das muss man bis heute noch sagen. Also wenn er Kontakte zur Regierung immer gepflegt hätte, hätte er nie eine dieser Stories machen können.
Er hat aber Geheimdienstkontakte.
Ja, okay, aber er ist jemand, der im Klassenkontakt klassisch recherchiert und der eben sagt, die Nähe ist gar nicht unbedingt notwendig, oft ist sie eben schädlich. Vielleicht macht sie einfach mehr Arbeit.
Ja, und er hat eine nette Anekdote dazu. Er war auf dem Logan-Symposium jetzt, da ging es um Informationsfreiheit und Datenschutz und so im Mai 2016. Auch in Berlin und hat dort gesagt, der Spiegel hat noch viel mehr Snowden-Dokumente und er versteht einfach nicht, warum der Spiegel diese Dokumente nicht rausrückt. Mhm. Hat aber dann gleich nachgeschoben, ja, aber der Spiegel ist ein tolles Magazin, nichts gegen den Spiegel. Das ehemalige Nachrichtenmagazin.
Das ehemalige Nachrichtenmagazin, ein Zitat von Herrn Bröckers. Gab es jemals, weil wir gerade über Snowden gesprochen haben, gab es mal so etwas wie einen Whistleblower bei den Bilderbergern? Jemand, der dann doch ausgepackt hat, was da passiert ist, um sich lustig gemacht oder gesagt dazu, die sprechen über das und nächstes Jahr werdet ihr sehen, dann kommt das. Gab es sowas? Bald kommt die Osterweiterung der NATO.
Ja, es gibt in Amerika einen, der hat nicht zum Organisationskomitee dazu gehört oder sowas. Mhm. Der hat so ein bisschen was erzählt, was bei den alten Konferenzen besprochen worden ist. Ich weiß aber leider den Namen jetzt nicht mehr oder was der gesagt hat. Also meine Kenntnisse über die Bilderberger sind einzig und allein eigentlich aus diesen Akten und was man sonst so hört, aber man hört so vieles über die Bilderberger, ja. Mhm.
Deswegen nochmal zurück zu den Akten. Was war denn für Sie das Erstaunlichste oder Kurioseste, was Sie dann beim Durchwälzen dieser, wirklich, es waren ja doch mehrere Kilo, hatten ein bisschen länger gebraucht, ne?
Ja.
Gab es da ein Limit? Sie müssen hier bald raus oder wie war das?
Ja, natürlich, klar. Also ich meine, eine Woche, das klingt jetzt nach viel Zeit, aber so viel Zeit war es auch nicht. Ich hätte zwar theoretisch jede Akte fotokopieren lassen und mir schicken lassen können, aber...
Darf man Fotos machen dazu? Ist das?
Nein, im Bundesarchiv in Koblenz darf man keine Fotos machen, im politischen Archiv schon.
Das heißt Handy abgeben und so?
Handy muss man draußen lassen, ja. Und man darf einen Laptop mit reinbringen im Bundesarchiv in Koblenz. Und man darf nur Papier und Bleistifte nehmen, die einem dort gegeben werden. Das ist seltsam. Mhm. Wahrscheinlich, es gibt ja, wie hatten wir ja vorhin schon, diese Kamerastifte und so weiter, keine Ahnung.
Ja, ich würde einfach mit Google-Brille kommen, da habe ich es direkt online.
Ja, vielleicht mache ich das beim nächsten Mal auch. Ja.
Gut, aber gab es da irgendetwas, wo Sie gesagt haben, wow?
Ja, also ich meine, ich finde, wenn der Bilderberg-Präsident im Bundesaußenminister so schreibt, also ich fände es schon okay, wenn du für unsere Bilderberg-Mitarbeiter oder für unsere Bilderberg-Teilnehmer jetzt mal ein Abendessen ausrichten würdest. Und der dann sagt, ja, natürlich, ist mir eine Ehre, klar mache ich das auf Staatskosten, kein Problem. Mhm. Also das finde ich halt schon ein bisschen so, das ist jetzt kein großes Ding, ja, am Ende waren das ein paar tausend Euro oder sowas, ja. Aber das zeigt, wie eng diese Organisation der Bilderberg-Konferenz mit den deutschen Regierungsteilnehmern verquickt war damals. Und also ich habe keinen Grund anzunehmen, dass es heute anders ist. Ich meine, Frau Merkel spielt sicherlich auf der weltpolitischen Ebene eine ganz wichtige Rolle. Sie war ja auch mal Woman of the Year vom Time Magazine oder sowas.
Ja. War Adolf Hitler aber auch beim selben Time Magazine. Früher aber ist passiert.
Ja, das ist nur 38. Folgerichtig, dass Trump jetzt auch einer ist von denen. Ja.
Also,
also gut, also das war keineswegs zufällig, dass die Bilderberg-Konferenz in Deutschland stattgefunden hat und selbstverständlich haben die dort daran alle mitgearbeitet. Ich bin mir sicher, dass die deutsche Regierung diese Konferenz für ihre geopolitischen oder außenpolitischen Zwecke benutzt hat, völlig klar.
Mhm. Man spricht ja von Revolving Door Politik, also dass jemand, der eben noch bei Monsanto in der Chefetage war, Taylor, der wird dann eben bei der amerikanischen Behörde, die für Nahrungsmittelsicherheit zuständig ist, hat er zufällig Zeit und findet sich ein. Kann man auch sagen, er kennt sich auch aus mit Genfood und wenn der kann zwar die eigenen Produkte, wo er noch immer riesige Aktienpakete hat, kann sie als perfekt empfehlen gegenüber der Konkurrenz, weil er sich einfach auskennt, sage ich es mal. Kann man sagen, dass die Bilderberg-Konferenz eben auch so ein Ort ist, wo Leute vorgecheckt werden, vorsortiert, ob die für den Posten geeignet sind, da klopft man die so ab oder signalisiert, wenn du jetzt hier bist und nicht die falschen Sachen sagst und die richtigen Sachen ab sofort denkst und die später umsetzt, dann sorgen wir dafür, dass du auf dieser Karriereleiter Richtung, ist das so, dass das man so...
Also wahrscheinlich funktioniert dieser Auswahlprozess schon eher vorher, bevor man zur Bilderberg-Konferenz kommt, aber natürlich kann ich das nicht ausschließen, dass auf der Bilderberg-Konferenz auch so ist. Also ich habe auch man kommt ja auch über stolpert über andere Akten, wenn man im Bundesarchiv sitzt oder im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes und da war ein Beispiel, das gehörte nicht direkt zu den Bilderbergern, aber da hat man eben, es war auch eine Akte aus den 50er, 60er Jahren oder so, wo es darum ging, geeignete Journalisten zu einem NATO-Seminar zu einzuladen, um über den Sinn und die Vorteile der Atlantischen Allianz sie zu informieren. Und man hat da gab es ein Schreiben an die deutsche Botschaft, in diesem, ich glaube in Reykjavik oder sowas, in irgendeinem anderen Land, wo dann wirklich also die Botschaft gebeten worden ist, Vorschläge zu unterbreiten, welche Journalisten man denn da hinschicken könnte aus diesem Land, und die Botschaft dann also Vorschläge gemacht hat. Und da hieß es dann eben auch, ja, der war uns also auch in der Berichterstattung schon mehrere Male auch sehr von Nutzen und ist ein guter Journalist und ist auch weiterhin also von seinem Standing her geeignet, für uns ein guter Multiplikator zu sein, sozusagen in diesem Sinne. Ja, also da sieht man also auch, wie solche Leute ausgewählt werden, die dann auch zu diesen Bilderberg-Konferenzen gehen. Ja.
Was mir aufgefallen ist, als ich mir angeschaut habe, was in den Akten, wie kommuniziert wird, auf welche Art kommuniziert. Also wenn ein Scheel fragt, könnten Sie sich vorstellen, vorbeizukommen, mit welcher Unterwürfigkeit da geantwortet wird. Also man würde, glaube ich, im Bayerischen oder Österreich würde man sagen, Hündeln heißt das, glaube ich. Ja. So, oh ja, dass du an mich gedacht hast. Ist Ihnen das auch aufgefallen?
Ja, Helmut Kohl, damals ja noch kein Bundeskanzler, sondern CDU-CSU-Fraktionsvorsitzender, wurde ja auch von Scheel eingeladen. Und er hat geantwortet, dass er da leider an diesem Tag, wo diese Bilderberg-Konferenz in Aachen ist, ja schon Wahlkampftermine hat, aber er wird alles in Bewegung setzen, um doch noch zu kommen. Also er hat sozusagen seine Wahlkampftermine gekippt, um bei der Bilderberg-Konferenz dabei zu sein. Und man sieht auch, wie zum Beispiel so jemand wie Rüdiger von Welchmar, das war ein hoher deutscher Diplomat, der war auch bei den Vereinten Nationen und so weiter, wie der dann auch richtig gebettelt hat, dass er wieder kommen darf und so weiter. Ja. Also das ist schon so. Ja,
das kann nicht nur wegen des Buffets sein.
Nein, da müssen noch andere überzeugende Fakten sein. Ja.
Die würde mich dann schon mal interessieren, was das für Fakten.
Vielleicht hat das was mit den Frauen zu tun.
Ja, seit 72 werden ja auch Frauen zugelassen. Ja,
genau.
Wenn man sich die Akten in Koblenz anschauen möchte oder auch hier im Auswärtigen Amt, gibt es da irgendwelche Kriterien, die man erfüllen muss, oder darf da jeder Otto Normalbürger rein, wenn er das nur lang genug anmeldet?
Man darf, also grundsätzlich darf jeder ins Bundesarchiv. Wenn man den persönlichen Nachlass von Walter Scheel angucken will, dann braucht man das Einverständnis von Scheel, beziehungsweise seinen Nachfahren, der ist jetzt tot. Da weiß ich nicht, wie jetzt die Chancen sind. Es gab damals natürlich, nachdem das Mysteries Magazin mit dieser Story online rausgekommen ist, große Verwerfungen. Ich weiß, dass dass es da Stress gegeben hat. Es ist aber jetzt nichts weiter passiert. Ich meine, das wäre natürlich jetzt noch die Story überhaupt, ja, Walter Scheel verklagt das Mysteries Magazin oder sowas, also wegen Bilderberg, also da hätte man vielleicht diesen ganzen Trubel, diese ganze öffentliche Aufmerksamkeit, die man sich sparen will bei Bilderberg, geradezu noch herausgefordert. Ich weiß nicht, ob man heute noch an den Nachlass von Scheel rankommt, wie das da ist, wenn man fragt, ob man die Bilderberg-Akten gucken will, ich weiß es nicht. Mhm. Im politischen Archiv ist allerdings so, da kann man hingehen und man muss eben die Benutzungsordnung erfüllen. Also man braucht ein Forschungsvorhaben. Wenn man sagt, dass man Journalist ist und was veröffentlichen will zu einem bestimmten Thema, ist das ein gutes Argument, um da reinzukommen.
Mhm. Wann sind Sie wo geboren?
Im März 1978 in Karl-Marx-Stadt.
Mhm. Das ist die ehemalige DDR.
Die Stadt, die es nicht mehr gibt,
Die Stadt nicht mehr gibt. Da ist so vieles verschwunden, was es nicht mehr gibt. Trotzdem eine Frage, weil ich höre so ein bisschen auch noch den Sound, den ich ja super finde. Ich finde der Dialekte toll, also bitte so lassen.
Ich kann nur ganz normal reden.
Sagenhaft. Würden wir dann untertiteln. erstaunlich ist ja nicht, was die Bilderberger tun und wie sie es tun, sondern erstaunlich ist, wie darüber berichtet wird. Das ist das, worüber man sich in einer demokratischen Gesellschaft, postdemokratischen Gesellschaft, in einer postfaktischen Gesellschaft unterhalten kann. Also was soll das Ganze, was soll die Geheimniskrämerei? Weil es gibt praktisch keinen soliden ARD- oder ZDF-Bericht, wie es denn über andere Dinge ja inzwischen gibt, wo ja berichtet wird. Erinnert sich das so ein bisschen an die Presse in der ehemaligen DDR? Dass jeder, der Fragen stellt, komisch angeguckt wird und jemand, der etwas behauptet, der wird dann in die Ecke gestellt. Da kriegt vielleicht sogar ein
bisschen... Ja, also vielleicht nicht unbedingt nur in Bezug auf Bilderberg, sondern ich beobachte allgemein in den letzten Jahren, dass so dieser breite gesellschaftliche Diskurs über verschiedene Themen immer enger zu werden scheint. Mhm. Also ich würde das mal als Meinungskorridor bezeichnen. Ja.
Okay.
Man muss einer bestimmten, also sobald man auch nur anfängt, bestimmte andere Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, nicht mal irgendwie als wahr anzunehmen, sondern die überhaupt einfach nur zu diskutieren, wird man sehr schief angeguckt und sofort versucht, in irgendeiner Verschwörungstheorie-Ecke zu verorten oder sowas. Also wir sehen das bei allen möglichen Themen. Also ich finde, es ist der Ton ist rauer geworden, sag ich mal so. Mhm. Es ist nicht mehr so einfach.
Wundert sich das, wo wir doch eine so offene Gesellschaft sind, dass der Ton rauer wird? Und dass dieser Meinungskorridor, die also das ist
kaum, ja, das
ist auch mal, dass das immer enger wird.
Ja, das wundert mich. Und ich habe auch keine Ahnung, woran das liegt. Also vielleicht hat es was mit den Facebook-Algorithmen zu tun, dass jeder nur noch die Wahrheit präsentiert kriegt, von der Facebook findet, dass man sie präsentiert bekommen sollte.
Mhm. Und dass es die Wahrheit ist vor allem.
Ja, das ist ja auch, ich meine, alle reden sie über die postfaktischen Zeiten, aber es gibt Themen, wo dieses Postfaktische schon immer so gewesen ist.
Also dass die sogenannte Verschwörungstheorie eben gar keine Theorie war, sondern dass sie sich als Wahrheit herausgestellt hat.
Ja, genau. Mhm. Und oder wo man von Anfang an immer so getan hat, als wäre es eine Verschwörungstheorie und es gibt aber ganz harte Fakten, die klar zeigen, das ist so und jeder Journalist, der sich das anguckt, sieht das genauso. Ja? Ich meine, bei Facebook, man muss sich schon fragen, ob Facebook irgendwie daran beteiligt ist, mhm, dass dieser gesellschaftliche, diese breite Konsensfähigkeit oder diese breite Möglichkeit, Diskussionen über die verschiedensten Themen zu führen, gar nicht mehr da ist, so, mhm, dass man.
Also ein Bild, was mir spontan in den Kopf gekommen ist, weil wir auch über Genscher gesprochen haben und über das, was die Zeit, in der wir uns eben befinden, wo die Mainstream-Medien und die staatlich kontrollierten Medien durch Alpha-Journalisten kontrollierten Medien, wo dieses bröckelt. Genscher damals auf dem Balkon, er war ja auch oft bei den Bilderbergern auf dem Balkon und dann sagte er eben, wir haben beschlossen, ihre Ausreise, so, und inzwischen ist es eben so, dass die 0 und 1 auf diesem Balkon getreten ist und die Ausreise hat ohne Personen stattgefunden, wir sind alle ins Internet ausgereist und von da haben diejenigen sogar ein Problem, dass es keinen Star dazu gibt. Also es war eben nicht hier Herr Google oder Frau Facebook, die sich da hingestellt auf diesen digitalen Balkon, sondern plötzlich sind die Leute einfach ausgereist und damit, welche Funktion hat man jetzt als Alpha, wenn der Schlittenhund dazu gar nicht mehr existiert? Die fahren alle, wo, was ist, hallo, ich bin, das ist so ein bisschen, das erinnert mich an Monty Python, alle gehen weg.
Ja.
Also das ist so ein bisschen man predigt und die Leute gehen weg, wenden sich jemand anders zu. Das,
ich treibe mich auch immer auf solchen Medienkonferenzen rum, so Medientage, wo also jedes Jahr diskutiert wird, wie der Einfluss der Massenmedien schwindet und wie sie alle ins Internet abwandern und die Themen dieser Konferenzen, die werden auch immer krasser. Also das letzte Mal, also das vorletzte Mal hieß es irgendwie noch so ein bisschen so der Einfluss der digitalen Medien auf die Massenmedien. Und letztes Jahr hieß es die Wucht des Wandels. Ja, und es wird also immer schlimmer. Es gibt immer diesen Medienkonvergenzmonitor, wo man angucken kann, wie die Zuschauer wirklich ins Netz abwandern und wie die althergebrachten Massenmedien immer mehr in die Bedeutungslosigkeit abgleiten.
Da sind wir wieder bei Karl Marxstadt. Sie haben das ja erlebt, wie die damaligen Massenmedien, ich sage jetzt mal als bekanntestes Medium, die Aktuelle Kamera, Neudeutschland oder auch Junge Welt, wie die dann an Bedeutung verloren haben über Nacht.
Ja, gut, ich meine, ich war damals sehr jung, aber ich muss auch sagen, es ist mir sehr gut in Erinnerung, wie man als DDR-Bürger die Aktuelle Kamera geguckt hat und wie man sie reflektiert hat.
Können Sie uns an dieser Stelle, sehr wichtig, sind da auch Zeitzeuge, können Sie uns, die wir das nicht erlebt, ich habe es nicht erlebt, also ich habe es nicht aus Ihrer Position erlebt, also diese Sichtweise kannte ich nicht, die werde ich auch nicht nachholen können, weil ich dort nicht sozialisiert worden bin. Können Sie uns vielleicht erklären, damit der mit der ZDF-Zuschauer und ARD-Zuschauer, der ProSieben-Media GmbH-Zuschauer, dass der so ein bisschen sagt dazu, dass in dem Stadion befindet ihr euch, das wird besser. Also wie ist es? Wie war das damals, dass wir das vielleicht übertragen
können? Ich befürchte, es wird nicht besser. Also
wie hat sich das damals angefühlt? Wie war das?
Also es ist tatsächlich so.
Wie hat man Aktuelle Kamera geguckt?
Ich wollte es gerade sagen. Also jeder wusste eigentlich, was los ist. Und man hat geguckt, wie die Staatsmedien die Sache dann verkaufen.
Waren die Staatsmedien damals postfaktisch?
Ja, natürlich. Mhm. Ja, natürlich. Die wichtigsten Sachen wurden ausgeklammert über die Sachen in Ungarn, was an der Grenze passiert ist und so. Da hat man gar nichts erfahren. Und
also dann wurde
irgendwann darüber berichtet, im Zusammenhang von verantwortungslosen jungen Müttern, die ihre Kinder dieser gefährlichen Reise aussetzen und so. Ja. So wurde das dann geframed, ja. Und man muss aber ehrlich sagen, also wenn man sich heute anguckt, was in der Tagesschau so läuft und auch was auf Tagesschau online steht, und da fällt mir jetzt eine ganze Reihe von Beispielen ein, was man da jetzt anbringen könnte. Man muss sagen, das weckt schon wirklich Erinnerungen teilweise an das, was wir damals erlebt haben. Ja, also wie da wirklich. Und übrigens diese Sichtweise, das ist jetzt nicht nur meine Sichtweise, sondern die spiegelt sich in den Kommentaren auf Tagesschau online in den allermeisten Fällen 1:1 wieder. Die Leute nehmen das einfach nicht ab, was da kommt. Und die sagen in den Kommentaren, ja, was ist denn mit den Fakten? Was ist denn mit denen? Ja, wie könnt ihr das bringen. Ich meine, aktuellstes Beispiel war die Einflussnahme, die angebliche Einflussnahme des russischen Geheimdienstes auf die Wahl in Amerika.
Ja.
Und jetzt gibt es in Deutschland.
Die New York Times gibt dazu keine Quelle an.
Ja, genau.
Die sagt, das ist einfach
die so. Sagen, ein hoher Mitarbeiter der CIA. Okay, ja gut, ein hoher Mitarbeiter der CIA. Das kann sonst wer gewesen sein. Mhm. Und,
vielleicht war das derselbe CIA, damals mit der Brutkastenlüge.
Ich meine, die CIA, ein Kerngeschäft der CIA ist die Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Das wissen wir ja schon seit ewigen Zeiten. Da gibt es hier die Red Box Geschichte und so weiter. Ja. Also wie man am besten die Geschichten verkauft in den einzelnen Ländern Europa, um die Unterstützung des Afghanistan-Kriegs zu sichern und so. Mhm. Also ich meine, ich würde da überhaupt gar nichts drauf geben. Aber interessant ist jetzt auch, dass man jetzt in Deutschland jetzt eben auch Befürchtungen hat, dass der russische Geheimdienst die Wahl beeinflussen könnte. Und da wird dann schon so eine Angst geweckt. Und jetzt, wenn man sich aber mal daran erinnert, wie hat denn jetzt eigentlich... Also wie hat denn diese angebliche Unterstützung von Trump stattgefunden, wenn der russische Geheimdienst Trump unterstützt hat, wie hat denn das eigentlich stattgefunden? Und das Einzige, was man gemutmaßt hat, war ja nur, dass die Server von den Demokraten gehackt worden sind, sodass also ans Licht gekommen ist, auf welche schmutzige Art und Weise Bernie Sanders außen vor gelassen worden ist, um Hillary Clinton den Weg zu ebnen. Das war zum Beispiel so ein Ding.
Ja, oder aber auch, in welche korrupten Geschäfte Hillary Clinton selber verwickelt ist, wer ihre Wahlkampf finanziert hat.
Und ihre
Clinton-Foundation. Das heißt immer, wenn man sagt, ja, russische Hacker oder dem Kreml nahestehende Hacker haben eben die Wahl manipuliert, dann geht man immer davon aus, der Otto Normalbürger, die haben die Wahlmaschinen und haben einfach eine Null dran gehängt bei der Gegenseite. Das ist aber totaler Quatsch, sondern sie haben, wenn es denn so gewesen wäre, was nicht bewiesen ist, sie haben dafür gesorgt, dass man mehr über Hillary Clinton erfährt, und wenn man das nicht erfahren hätte, also wenn man nicht erfahren hätte, wie korrupt sie ist, dann hätte man sie möglicherweise gewählt.
Ja, genau.
Das ist doch ein demokratischer Prozess.
Das sehe ich auch so. Wenn das also so wäre, müssten wir den Russen eigentlich dankbar sein, unabhängig davon, wer jetzt an die Macht gekommen ist. Aber ich bin eben immer für Transparenz. Ja.
Kriegt Putin auf der nächsten Bilderberger Konferenz eingeladen den Friedensnobelpreis? Die Frage habe ich mir zum Schluss aufbewahrt. Herr Fleischer, allerletzte Frage an Sie. Sie haben ja auch verschiedenen Medienvertreter angeschrieben, warum die auf der Bilderberger Konferenz waren und ob es irgendeine Art von Berichterstattung geben würde, irgendwas. Sie haben da auch immer komische Antworten bekommen. Was war für Sie so die kurioseste Antwort, speziell von einem Medienvertreter, die ja sonst immer, wir sehen es auch hier, reden?
Die waren alle gleich kurios. Der Besuch der Bilderberg-Konferenz unseres CEO hatte keinerlei Einfluss auf die Berichterstattung von Axel Springer zum Beispiel. Mhm. Oder dieselbe Sache war auch bei Gruner und Jahr. Interessanterweise im Jahr 2015 war, glaube ich, die Frau von Gruner und Jahr auch schon dabei. Da hat ein Gruner und Jahr-Medium, ich weiß nicht mehr welches, ich glaube, es war sogar der Stern, einen Artikel darüber gebracht, was für Verschwörungstheoretiker sich dort vor der Tür sammeln von Bilderberg, die da annehmen, dass sogar die große Weltverschwörung dort hinter den verschlossenen Türen stattfindet und sogar die Medienvertreter mitmachen. Und während die CEO von Gruner und Jahr dort drin saß als Teilnehmerin der Bilderberg-Konferenz. Ja.
Also viele haben es vielleicht vergessen, der Stern war damals das Blatt mit den Hitler-Tagebüchern.
Ja, spätestens seitdem ist der Stern natürlich unglaublich glaubwürdig geworden.
Die recherchieren wirklich.
Ja, klar. Ein Stern am Journalistenhimmel. Mhm. Aber 2016 haben sie sich diese Blamage also zumindest erspart. Also ich habe extra geguckt, wie sie darüber berichten, über die Bilderberg. Ich habe nichts großartig gefunden. Mhm. Wahrscheinlich haben sie sich dann auch gedacht, das ist doch ein bisschen seltsam, wenn wir einerseits unseren obersten Chef dahin schicken und andererseits so tun, als sei das alles Verschwörungstheorie. Mhm.
Herr Fleischer, die letzte Frage nach der letzten Frage, dafür bin ich ja bekannt, vielleicht nochmal, weil Sie... jetzt wie lange über die Bilderberger gesprochen haben, aber interessant finde ich eben auch Sie als jemand, der in der ehemaligen DDR groß geworden ist, aber ja seit über 26 Jahren im wiedervereinigten Deutschland lebt, nicht im Westen, ja, was immer dieser Westen dann auch ist. Wie geht dieses Verhältnis zwischen Staat und Medien, was ja hier auch langsam bröckelt, Sie kennen es aus der ehemaligen DDR, wie geht das aus? Was passiert da? Was passiert im Moment in Ihnen? Lachen Sie schon innerlich, dass wir es noch nicht geschnallt haben im Westen, dass das im Grunde dasselbe ist? Dass man eben von seiner Seite immer diese Scheuklappen mitbekommt, dass es die Guten nicht gibt, die Wahrheit nicht gibt. Wann findet der Aufwachprozess bei uns langsam statt im Westen, den Sie schon hinter sich haben? Oder es sind nicht, auch viele DDR-Bürger heute so, wie wir im Westen noch sind, dass sie jetzt uns einfach glauben wollen, nicht nochmal enttäuscht werden?
Ja, genau. Also ich glaube nicht, dass man als ehemaliger DDR-Bürger irgendwie schon im Erkenntnisprozess den anderen voraus wäre automatisch. Das glaube ich nicht. Was wir natürlich,
obwohl man sich erinnern haben, könnte.
Ja, na klar. Also was man natürlich, also ich muss sagen, so einen möglichen Untergang des bestehenden Systems oder dem absoluten Machtumschwung sehen wir Ossis natürlich wesentlich gelassener entgegen als jetzt Wessis. Das ist einfach so. Man hat das erlebt, wie die Eltern arbeitslos geworden sind, beide, also alle studiert, ja, auf einmal kriegst du nur noch irgendwie einen Job als Verkäufer oder sowas, wie Leute, die vorher unglaublich viel Geld verdient haben, auf einmal langzeitarbeitslos geworden sind, Alkoholiker und dann irgendwann gestorben sind und so, aber eben auch wie die
Leute, Werte, die völlig bedeutungslos waren, werden plötzlich Bundeskanzlerin. Also gelebter Widerstand.
Ja, genau. Gelebter Widerstand, haben Sie gesagt. Ja, also ich meine, wie auf einmal alles, was vorher falsch war, auf einmal alles richtig ist und alles, was vorher richtig war, alles falsch ist und so, dass sowas passiert eben im Laufe der Geschichte und es ist auch erfrischend, da mal durchzugehen und zu erkennen am Ende, hey, wir leben noch. Ja? Also ich finde, es ist, es ist manchmal so ein bisschen Wendefeeling. So, ja?
Wendefeeling ist ein sehr schönes Wort. Herr Fleischer, vielen Dank fürs Kommen. Zum Schluss bleibt mir noch eins zu sagen, weil Sie sich ja entschlossen haben, Journalist zu werden, nachdem Sie ganz, ganz früh auch auf Erich von Däniken getroffen sind. Ein Mann, der ja viele Bücher geschrieben hat. Ich glaube, eins, wie hieß es doch, was mit der Zukunft?
Erinnerungen
auf das, glaube ich, 10 Millionen Mal verkauft. 68 ist das, glaube ich, erschienen. Schlug wirklich ein wie eine Bombe. Kann ich auch heute noch empfehlen, sich damit zu beschäftigen. Also einfach, es ist vielleicht eine steile These, aber bei 100 Milliarden Galaxien mit Billiarden möglichen Orten, wo Leben entstehen kann, ist es eher unwahrscheinlich, dass wir die einzige Spezies sind, die was in der Birne hat, um es mal so zu sagen. Es muss da draußen noch etwas anderes Intelligentes geben. Es sind nicht unbedingt nur Menschen, sondern einfach mal, das ist die These, die er vertreten hat. Und dann wurde er damals gefragt, wenn es denn, sage ich mal, intelligentes Leben da draußen gibt, warum fliegen die nicht mit ihrer Untertasse über das Weiße Haus und nehmen Kontakt auf? Und die Antwort von ihm war fantastisch. Er sagt, sagen Sie mal, würden Sie mit Hühnern Kontakt aufnehmen? Das fand ich wirklich gut. Und da schließt sich insofern der Kreis, dass wir es heute mit einer Informationsgesellschaft zu tun haben und Protagonisten der Informationsgesellschaft und mit Wirtschaftsvertretern und Reichen und Schönen dieser Gesellschaft, die im Grunde sich wie Hühner benehmen. Sollten wir zu denen noch Kontakt aufnehmen oder sollten wir das lassen?
Würden Sie als, also ich sag mal so, wenn ich ein Alien wäre und ich würde mir angucken, was auf der Erde passiert, ich würde mich ins Fernsehprogramm einschalten, ich würde RTL 2 Nachrichten gucken, wo ich die neuesten Terroristenanschläge sehe, wäre völlig schockiert, wie die Erdlinge miteinander umgehen. Ich würde dann umschalten auf Pro7 und würde dort gerade Sylvester Stallone dabei zugucken, wie er mit einer Maschine oder mit einer Pumpgun ein paar Leute umnietet und feststellen.
Zwischendurch habe ich Atomtests.
Ich würde gucken, oh Gott, ich würde feststellen, die großen Konzerne, die pumpen den anderen dort das Trinkwasser weg und so. Ja. Dort pumpen sie das Erdöl, die nehmen denen alles weg, was sie brauchen und so, wie die gehen ja miteinander um, als gäbe es keinen Morgen und als hätten sie irgendwie noch 3-4 andere Planeten oder so. Die kommen nicht mal mit sich selber klar. Vor solchen Erdlingen hätte ich als Alien Angst. Also ich würde sehen, dass ich an meiner Raumschüssel den Rückwärtsgang reinkriege und mache, dass ich davon komme.
Ja. Okay, was raten Sie dem intelligenten Leben auf der Erde, was er mit dem weniger intelligenten Leben auf der Erde leben muss, die sich bei den Bilderbergern treffen? Weil die haben ja die Regler in der Hand, sage ich mal. Deswegen treffen die sich. Und jetzt kann man ja sehen, was diese Entscheidungsträger, was die inzwischen hier so leisten. Also nicht so richtig
viel. Selbstverantwortung, ja.
Also, das ist die Zukunft?
Ja, welche anderen Weg haben wir denn? Also ich meine, man kann das bedauerlich finden, dass die Massenmedien an Glaubwürdigkeit verlieren. Ich finde das übrigens auch bedauerlich. Ich bin übrigens auch ein Verfechter von GEZ-Gebühr, weil wenn alles in privater Hand wäre, dann wäre es, also für, ich meine, ich habe mal gehört, die Eigentümerstruktur von bestimmten großen privaten Sendern verliert sich irgendwo auf den Cayman Islands mit völlig unbekannten Motiven. Wir sehen in Amerika, wohin die Reise geht, wenn man das den Privaten überlässt. Es braucht irgendwie eine Art von Instanz, gesellschaftlicher Instanz, wie öffentlich-rechtliche Medien, ist meine Meinung. Und wenn die eben flöten geht, und das tut sie ja derzeit auch unter der, leider auch mit der Verantwortung der, oder mit der Mitschuld der ausführenden Redakteure da und Journalisten, dann fehlt irgendwie so eine Art gesellschaftliches Korrektiv und dann steuern wir eben diesen unsicheren postfaktischen Zeiten immer schneller entgegen. Und das finde ich schlimm.
Kann eine Gesellschaft, eine Demokratie noch demokratisch sein, wenn sich die Menschen komplett von den Medien verabschieden und man die Bevölkerung auch gar nicht mehr überhaupt auf irgendein Thema, sage ich mal, nicht einstimmen, sondern überhaupt sagen, darüber sollten wir mal reden. Wie geht das? Wie kann man die noch leben? Wie kann man die umsetzen?
Es müssten ja dann alle abschalten. Also es kann nicht einfach nur einer abschalten, sagen, wir beeinflussen euch jetzt nicht mehr, sondern es müssten ja eigentlich alle abschalten. So. Es müsste eigentlich, damit das Realität wird, was Sie da sagen, müsste eigentlich ein Meteorit auf der Erde einschlagen, der die gesamten Stromverteilungsnetzwerke auf der Erde sprengt und es gäbe keinen elektrischen Strom mehr. Dann wäre das eventuell ein Szenario, über das man mal nachdenken könnte. So. Mhm. Aber bis dahin ist das eben bittere Realität. Ja. Mhm.
Aber wohin geht denn die Reise für die Journalisten? Ich meine, in den öffentlich-rechtlichen Etagen mit den relativ sicheren Pensions, so viele sind das übrigens auch nicht mehr. Immer mehr Leute sind so Freelancer.
Naja, es gibt ja kaum noch Festangestellte.
Da wird es ja auch Leute geben, die sowas wie Verantwortungsgefühl haben und sagen, hör zu, dieser Beruf ist ja genauso wichtig wie das Rote Kreuz oder die Polizei. Es sorgt für eine gewisse Stabilität und Verlässlichkeit. Ist jetzt nicht, also Presse ist sehr wichtig. Es ist für mich, ich sage es ja immer, das ist das Immunsystem der Demokratie. Was glauben Sie, dass da oben ein Einsehen stattfindet? Genau wie vielleicht auch im Netz. Viele da sagen, nicht alles, was dort gesendet wird, ist Quatsch und nicht alles, was bei uns läuft, ist richtig, sondern hör zu, es gibt da doch den einen oder anderen Vertreter gesagt dazu, was wollen wir denn überhaupt, was soll das denn überhaupt? Dieser Beruf ist ja kein Job, der hat ja auch mit Verantwortung zu tun.
Ja genau, aber ich habe ja gesagt, Selbstverantwortung, also dieses wohin geht die Reise für die Journalisten? Also sie müssen natürlich wieder richtigen Journalismus machen, anfangen wieder richtigen Journalismus zu machen. Das ist gar nicht so einfach, es gibt einen herben Vertrauensverlust, der teilweise auch echt begründet ist, muss man sagen. Und natürlich aber finde ich auch, ist ganz wichtig, dass die Medienkonsumenten nicht mehr einfach nur Konsumenten sind, sondern dass die selber die Verantwortung übernehmen, selber kleine Journalisten werden und immer mehr anfangen, sich zu fragen, ja, wo kommt jetzt eigentlich nochmal diese Info her? Wer ist da eigentlich die Quelle? Wie glaubwürdig ist diese Quelle überhaupt? Ja. Wie passt das überhaupt zusammen mit allem anderen, was man darüber weiß? Ich meine, wie kann es sein, dass ich heutzutage im Jahr 2016 so eine Sache wie die Erde ist eigentlich eine Scheibe auf Facebook rasend schnell verbreitet und die Leute derart davon überzeugt sind, dass sie allen, die dagegen sprechen, sagen, dass sie dumm sind, die Wahrheit nicht erkennen. Ja. Und du glaubst ja immer noch an die runde Erde.
Ja, ja. Aber wie kann es sein, dass man sagt, die Amerikaner hatten bei dem Regierungsumsturz in der Ukraine keinen Einfluss, obwohl es doch das abgehörte Gespräch von Victorian Nuland, Fahrt der EU gibt.
Das ist genau.
Das ist dasselbe. Also Ausblenden auf beiden Seiten. Ja. Und das führt uns ja nicht zueinander. Und da sind wir wieder bei den Bilderbergern. Sind solche Konferenzen, Sie müssen ja nicht Bilderberger heißen, aber transparente Konferenzen, sind die Ihrer Meinung nach nötig?
Also ich finde, dass das die Transparenz in jeder Hinsicht nötig ist, klar. Alleine schon, um dieses Vertrauen wiederherzustellen. Denn dass sich wichtige Entscheidungsträger treffen, um über Sachen zu reden, das finde ich jetzt erstmal nicht verwerflich. Und dass es überhaupt wichtige Entscheidungsträger gibt, schon gar nicht. Also es gibt ja Leute, die sagen, ja, die unterjochen uns und so weiter, aber sind wir doch mal ehrlich. Also es gibt nur ganz wenige Leute, die wirklich bereit sind, große Verantwortung zu übernehmen und ein bisschen für mehr Leute zu denken, als nur über sich selber und woher sie das neue iPhone kriegen oder sowas. Oder wie sie sich ihre Haare schminken oder sowas. Und diese Leute, die entscheiden dann eben über viele andere Leute. Das bringt eben die Verantwortung mit sich. Aber ich finde halt, umso transparenter sollte das Ganze dann auch sein. Ich meine, in skandinavischen Ländern geht man mit Macht auch sehr viel transparenter um. Ich finde, wir können uns von den Schweden zum Beispiel da viel abschneiden.
Herr Fleischer, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Es war ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Mal rüber gucken, wie es die europäischen Nachbarn machen. Da kann man durchaus was lernen. Man muss nicht alles selber erfinden. Ich bedanke mich fürs Kommen.
Dankeschön.
Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Robert Fleischer. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.